Chris is the
Unternehmer-Jam Sessions.
Tore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Hier ist der Podcast, der bald so bekannt ist wie die Sagen von Atlantis, weil der Content so deep ist, dass du nie auf dem Grund landest. Mit dieser Hip-Hop-Referenz angelehnt an Sammy Deluxe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich möchte diesmal gar kein langes Intro machen, weil ich im Real Talk schon ein sehr, sehr langes Intro habe. Ich würde mal sagen, es ist mit Sicherheit das längste Real Talk Intro. Ich freue mich und ihr könnt euch auch freuen auf meinen heutigen Gast. Es ist Christian Heller. Ich würde ihn mal als Serienentrepreneur bezeichnen, der sich schon sehr viel in Selbstständigkeiten ausprobiert hat. Und das soll jetzt gar nicht so negativ gemeint sein, wie es vielleicht für den einen oder anderen klingt. Ich finde es immer sehr, sehr gut und ihr werdet es auch raushören aus dem unternehmerischen Werdegang von Christian, wenn Menschen einfach immer weitermachen, wenn sie vielleicht auch mal hinfallen, mal eine falsche Entscheidung getroffen haben. Wir knüpfen an die letzte Folge mit Sven Lück. Auch hier bei Christian geht es um eine Insolvenz. Aber es geht auf jeden Fall um ganz viel Leidenschaft am Unternehmertum und Christian hat einen ganz wesentlichen unternehmerischen Werdegang oder eine ganz wesentliche Zeit von mir mitbegleitet, beziehungsweise ich habe ihn begleitet. Ich habe ihn damals über Immergrün kennengelernt, weil ich war nicht nur der Finanzierungsberater für Immergrün Franchise Partner, sondern ich habe früher die Immergrün Zentrale auch bei der Auswahl von Franchise-Nehmern unterstützt, bei der Auswahl von Standorten. Und ich habe mit Marc Twiehoff zusammen, den ihr ja mit Sicherheit schon kennengelernt habt über diesen Podcast, wenn ihr fleißig diesen Podcast hört. Er war ja immerhin dreimal zu Gast, meine ich. Es ist einer der Gründer und Geschäftsführer von Immergrün. Mit ihm habe ich gemeinsam die sogenannten Interessentenveranstaltungen gemacht. Damals war es noch so, da gab es nicht als ersten Step 1:1 Kennenlerngespräche für Franchise-Nehmer, sondern weil auch die Flut an Interessenten so hoch war. Wie gesagt, wir reden hier von 2009, 2010. Da haben wir, oder hat Immergrün eigene Veranstaltungen gemacht, wo immer so 10, 12 Franchise-Interessenten eingeladen wurden. Und Marc Twiehoff und ich haben das Franchise-System in 2, 3, 4 Stunden vorgestellt. Weiß gar nicht mehr, wie lang das war. Waren immer sehr schöne, sehr, sehr spaßige Veranstaltungen. Und in einer solchen Veranstaltung saß auch Christian Heller. Und ich war dann überrascht, weil er sich für einen Standort in Kassel beziehungsweise in der Nähe von Kassel interessiert. Das ist Ratzeland-Baunatal, das wird er gleich noch selber dann erzählen. Und ich hatte damals aber auch schon mit meinem Team den City Point in Kassel, den Franchise- und Mietvertrag hatten wir, glaube ich, sogar auch schon unterschrieben. Und dachte im ersten Moment so reflexartig, okay, noch einer in Kassel, eigentlich auch ganz cool. Und ich habe ihn dann auch durch die Finanzierung begleitet und es kam dann dazu, dass noch ein weiterer Standort, ein dritter Standort dann sozusagen in Kassel und Umgebung aufs Tableau kam. Das war das Einkaufszentrum Deetz. Und da wussten wir dann nicht genau, wer soll jetzt diesen Standort machen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, ihn gemeinsam in Form eines Joint Ventures zu machen, was menschlich gesehen eine sehr, sehr coole Entscheidung war, geschäftlich gesehen nicht die beste Entscheidung. Auch darüber werden wir im Real Talk sprechen. Und bevor das soweit war, bevor er seinen ersten Standort überhaupt eröffnet hat, war er noch, weil wir schon unseren Standort in den Kölner Kaden hatten und wir damals auch Ausbildungsfiliale waren, war Christian mit Team bei uns zur Einarbeitung in Köln. Und es war gerade Karneval. Und es war für ihn der erste Karneval. Er hat die Nubbelverbrennung kennengelernt und es war eine sehr, sehr spaßige Zeit. Auch darüber werden wir ein wenig sprechen im Real Talk. Das sollte es aber tatsächlich gewesen sein. Und es ist ja immer so, wenn ich sage, ich halte es kurz, dann wird es irgendwie doch besonders lang, das Intro. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Bock und seid noch dran geblieben und habt noch Bock auf den Real Talk mit Christian. Es lohnt sich wirklich sehr, sehr spaßig. Auch der Real Talk, 1:30 oder so, gebt ihn euch. Und dann hören wir uns nochmal ganz, ganz kurz versprochen im Outro wieder. Bis dahin, viel Spaß mit dem Real Talk mit Christian.
Das ist jetzt der zweite Versuch, diese Folge aufzunehmen, weil bei der letzten Aufnahme etwas passiert ist, was bisher noch nie passiert ist. Wir haben eine mega coole Folge aufgenommen. Gast verrate ich euch gleich und stelle ich euch gleich vor. Und wir haben 1:40, meine ich sogar, aufgenommen. Es wäre die bis dato längste Folge gewesen. Und in voller Euphorie habe ich dann auf Stopp gedrückt bei Hindenburg, dem Programm, in dem ich hier aufnehme. Und dann passierte etwas sehr Seltsames. Das ganze Programm ist abgestürzt und die komplette Folge war weg, weil mir dann noch erklärt wurde, das Programm hat wohl automatisch kein Backup. Und insofern freue ich mich, dass Christian Heller nochmal den Weg hierher gefunden hat, in die 23, wie dieses Aufnahmestudio hier heißt. Und wir das Ganze nochmal aufnehmen können, weil es nämlich ein richtig, richtig cooler Talk war. Ich baue jetzt gleich die Erwartungshaltung mal sehr hoch und lobe uns schon mal selber für den letzten Talk. Also falls es jetzt nicht so gut wird, beim letzten Mal war richtig gut, aber könnt ihr leider nicht mehr hören. Also letztes Mal waren wir echt richtig gut, aber ich hoffe, dass wir auch dieses Mal wieder gut werden. In diesem Sinne, alle Dinge sind 2.
Vielleicht auch 3.
4. 5. Oder auch 5. Jetzt macht alles einen Gin. Den Gag haben wir lange geprobt. Man muss dazu vorwegnehmen, nicht nur, dass beim letzten Mal die Aufnahme dann verschwunden war. Es hat auch sehr lange gedauert, bis wir überhaupt zu dieser Aufgabe kamen, weil einmal musste ich Termin absagen, dann, ich formuliere es mal höflich, musste er einen Termin absagen. Er hat ihn nicht vergessen oder so. Er musste ihn absagen. Und jetzt legen wir los. Ich freue mich, dass du da bist. Ich introduce dich ganz kurz, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Christian kenne ich schon relativ lange. Ich habe ihn durch die Beratung kennengelernt und zwar habe ich ihn beraten bei nicht seiner ersten Selbstständigkeit, aber seiner ersten Selbstständigkeit im Franchising. Und zwar hat er sich, Datum weiß ich gar nicht mehr genau, 2011 mit einer Immergrün-Filiale im Ratioland Baunatal selbstständig gemacht. Und ich habe damals schon sämtliche Franchise-Nehmer bei der Finanzierung beraten. Und so kam der Kontakt zustande. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass es bei uns privat zumindest gut matcht. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und damals war schon klar, ihr wisst ja, dass ich selber Immergrün-Filialen hatte. Ich hatte damals mit dem Team zusammen die Filiale in Köln. Und da war schon klar, dass wir auch eine Filiale in Kassel eröffnen, im City Point. Dazu in einer separaten Podcast-Folge mal mehr. Und relativ früh stand dann auch schon fest, dass noch eine zweite Filiale kommen soll. Und da war so ein bisschen die Herausforderung oder die Überlegung, wer macht denn jetzt eine weitere Filiale in Kassel? Weil für alle, die sich hier in der Region nicht auskennen, Ratioland Baunatal, also die Filiale, wo Christian war, ist unweit von Kassel entfernt. Es wäre also naheliegend gewesen, dass er die Filiale macht. Wir hatten dann zu dem Zeitpunkt schon die Filiale im City Point in Kassel. Es war auch naheliegend, dass wir diese Filiale machen. Und wir haben dann das naheliegendste von allen Möglichkeiten gemacht, vielleicht rückblickend betrachtet nicht die beste Möglichkeit dann die Tat umgesetzt, dass wir sie einfach zusammen machen, die Filiale in einem sogenannten Joint Venture. Da werden wir sicherlich auch in dieser Folge drüber quatschen. Jetzt freue ich mich erstmal, dass du da bist, zum wiederholten Male.
Ja, schön hier zu sein.
Und nochmal deine gesamte Gründungsgeschichte zu erfahren. Weil man könnte fast meinen, in der Fachliteratur heißt das, glaube ich, Serial Entrepreneur, also der sich immer wieder neu selbstständig macht. Und so beginnt ja auch ein bisschen deine Geschichte. Vielleicht würde ich dich einfach mal bitten, ganz von vorne anzufangen. Wie kam überhaupt der Impuls, in die Selbstständigkeit zu gehen? Und was hast du als erstes gemacht?
Ja, also mein allererster Impuls zur Selbstständigkeit war, ich fange einfach mal so an, ich habe früher leidenschaftlich gerne Tennis gespielt. Das war eigentlich mein erster Berufswunsch. Ich wollte damals berufsmäßig Tennis spielen. Und dadurch, dass ich immer sehr viel in Kassel trainiert habe und zeitweise auch bei Bagetski immer gerne mal gegessen habe, kam dann die Idee, dadurch, dass mein Vater Videotheken hatte, war einer der ersten Videothekare in Deutschland Und wir hatten in Hessen-Schlichtenau auch eine Videothek, da war eine Fläche frei. Und er wusste nicht, was er da reinmachen sollte. Und dann kam ich auf die Idee und habe gesagt, komm, wir machen einen Baguette-Laden da rein. Oh, erstmal da wieder ein Baguette. Getoastete Brötchen, das will doch keiner essen. Und ja, haben wir uns die Filiale von Baguetzki mal angeschaut. Und somit stand recht schnell fest, okay, komm, wir versuchen es und machen da einen Baguette-Laden rein. Und das war nach meinem Schulabgang, wo dann der Split war, okay, jetzt tennismäßig nochmal voll durchstarten oder sich selbstständig machen, habe ich mich dann für die Selbstständigkeit entschieden. Bin nicht in die klassische Ausbildung gegangen, sondern habe direkt mit 18 meinen ersten Laden mit meinem Vater zusammen aufgemacht.
Okay, krass. Dein Vater war aber schon selbstständig, ne? Meine ich noch in Erinnerung zu haben.
Ja, mein Vater war selbstständig, war gelernter oder ist gelernter Heizungsbauer und hatte sich mit Videotheken und Immobilien zu dem Zeitpunkt schon selbstständig gemacht. Und mein Opa auch. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie.
Okay.
Somit habe ich mich daran orientiert und ich wollte immer auch dieses freie und selbstbestimmte Leben auch versuchen zu generieren.
Ja, und da hattest du sozusagen den Impuls, weil du selber gerne Baguettes gegessen hast. Baguetzki war zu dem Zeitpunkt hier in Kassel, muss man sagen, so der Pionier, könnte man sagen, was Baguette Läden angeht. Gibt es auch heute noch, muss man mal dazu sagen. Also die sind auch sehr, sehr gut. Ja. Nach wie vor. Und du wolltest dann aber in Lufeld, oder wo habt ihr den ersten Standort dann gemacht?
In Hessen-Schlichtenau.
In Hessen-Schlichtenau direkt gemacht, ja. Okay.
Den haben wir auch komplett in Eigenregie alles selber aufgebaut, die Soßen selber kreiert, die Variationen selber kreiert. Also wir kamen nicht aus der Gastro und ja, haben alles einfach Learning by Doing, selber rangetastet, probiert, getestet. Namensfindung ist auf dem Tennisplatz entstanden nach einer wilden Bier-Session nach dem Spiel. Kam dann der Name Big Baguettes und so ist dann Big Baguettes entstanden, wo wir dann am Ende auch 4 Filialen hatten.
Ja, okay, Wahnsinn. Und er hatte das, was beim letzten Mal gesagt, am Anfang die Videothek auch ein bisschen benutzt, um Produkte zu testen? Oder kam das dann später dazu, weil ja auch über die Videothek, glaube ich, konnte man Baguettes mitbestellen?
Ja, genau. Man konnte über die Videothek Baguettes mitbestellen, beziehungsweise mit den Baguettes konnte man sich auch die Videofilme mit nach Hause liefern lassen.
Ja, das ist eigentlich eine mega naheliegende Idee, ne, für Videotheken früher gewesen. Also wundert mich, dass das viele nicht eher umgesetzt haben, dass die so eine Kombi hatten, pass auf, bestell dir nicht schon einen Film, sondern auch, weil man isst ja und trinkt immer, ja, bei Filmen. Und das Maximum, was man ja damals zumindest gefühlt in Erinnerung, weiß gar nicht, wer noch Videotheken von euch da draußen kennt und Videokassetten und so. Aber das Maximum war ja, dass man sich Chips oder irgendwas dazu bestellen konnte oder Bier vielleicht auch mal, da musste man schon viel Glück haben. Also von daher, mega gute Idee. Und ihr habt euch dann, wie habt ihr euch Rezepte ausgedacht oder wo kam die Inspiration her, Baguettes so oder so zu belegen?
Ja, einfach wirklich getestet, ne? Öfen gekauft zum Überbacken, die Baguettes getestet, die Soße haben wir selber kreiert. Mein Dad und ich, wir essen auch gerne und von daher haben wir gesagt, wir versuchen das alles selber. Uns war sehr wichtig zu sagen, wir essen oder wir verkaufen nur das, was wir selber auch essen.
Ja.
Und somit wollten wir natürlich auch was haben. Dieses Credo habe ich auch bis heute beibehalten. Ich vertreibe oder verkaufe nichts, wo ich auch nicht wirklich zu 100% dahinter stehe.
Ja, das hattest du aber damals schon, so dieses Gehen und diesen Gedanken.
Ja.
Das muss schon Leidenschaft sein, was du da verkaufst. Absolut. Also machst du das halt auch einfach nicht. Und dann hattet ihr den ersten Standort in Hessen-Schlichtenau, hast du gesagt.
Ja.
War der relativ schnell dann erfolgreich für dich aus deiner Sicht?
Ja, absolut, absolut. Also der war wirklich, es ist angelaufen. Wie Bolle und.
Kennst du noch den Eröffnungsumsatz?
Oh, das waren noch D-Mark-Zeiten. Also, ich weiß noch, wo wir dann im Baunatal waren, die Umrechnungstabelle 1,95583, wo wir von D-Mark zu Euro umgeswitcht ist. Aber die allerstärkste Filiale war einfach Baunatal, das weiß ich noch.
Ja, das war dann die zweite, dritte, oder?
Baunatal war die. Boah, ich weiß nicht mehr, ob erst Lufelden kam und dann Baunatal oder erst Baunatal und dann Lufelden. Aber
wie kam überhaupt der Gedanke zu sagen, wir multiplizieren jetzt? War das von Anfang an so bei dir im Kopf und bei dir und deinem Vater? Oder habt ihr gesagt, wir machen einen Laden und dann erstmal Kohl?
Wir haben erstmal einen Laden geguckt, aber weil die Nachfrage halt so groß war, haben wir halt damals gedacht, okay, komm, wir machen so eine Art Franchise draus und waren aber da auch einfach total grün hinter den Ohren. Also ne, wir haben nicht angefangen und haben jede Scheibe Salami gewogen und die Soßen und so, das war alles so. Kalkulation war Pi mal Daumen, rückblickend betrachtet, klar.
Könnte man auch bei vielen Franchise-Systemen, dass ja. Es am Anfang so war. Liebe Grüße an Marc Twier von Immergrün, er hat es ja auch erzählt, dass bei der ersten Filiale es keine Produktkalkulation gab, tatsächlich.
Ja, war wirklich einfach so, okay, das schmeckt so, das machen wir so und ja, war eine grobe Preiskalkulation. Aber es war wirklich auch zu dem Zeitpunkt so erfolgreich, dass wir gesagt haben, komm, wir machen noch mehrere Läden auf.
Aber ihr habt die selber betrieben, also ihr habt nicht drüber nachgedacht, eine Lizenz zu verkaufen und so.
Wir haben die selber betrieben, ja. Mit Familie, mit Freunden, also überall. Peak hatten wir vier Stück gleichzeitig.
Ja, ich erinnere mich, ihr wart ja dann noch in Kassel. Da war dann ein trauriger Tag für mich. war gar nicht traurig, da war ich schon gar nicht mehr jugendlich, aber doch, da war ich noch jugendlich. Wann war die Filiale in Kassel? Ungefähr. 1900 irgendwas oder 2000 irgendwas?
War irgendwie um 2000, 2002.
Ja, 2000. Weil es gab hier in Kassel den sogenannten Happy Happy Grill. Furchtbarer Name, aber es gab den Happy Happy Burger. Und der war in meiner Erinnerung, war der mega einfach. Und irgendwann wollte ich da hingehen, dann war die Filiale einfach geschlossen. Da war da Big Baguetski Filiale
drin. Big Baguettes drin, ja. Das stimmt.
Big Baguetski, da ist schon Big Baguettes Filiale drin, da kannten wir uns ja noch gar nicht. Da habe ich gedacht, nein. Wenn ich die mal erwische, die nehmen wir bei den Happy Happy Burger. Und dann hattet ihr vier Filialen. Hast du schon gemerkt, dass durch die Multiplikation sich irgendwas verändert hat? Also hat es irgendwie auf einmal weniger Spaß gemacht? Wurde es herausfordernder?
Also herausfordernder, ne? Das Personal zu strukturieren und die Einkäufe. Wir haben dann anliefern lassen, teilweise von der SB-Union oder Metro. Ja, nein, die Einkaufsfahrten, es wurde immer größer, zu gucken, dass überall alles vorrätig ist, die Soßen selber anmixen und so weiter. Das war schon ein straffes Programm auf jeden Fall.
Ja, und wie kam es dann dazu, weil ihr betreibt es ja jetzt nicht mehr, ich glaube, es gibt es auch gar nicht mehr, ne?
Nee, gibt es gar nicht mehr.
Aber, du bist ja dann irgendwann deine eigenen Wege gegangen.
Ich bin irgendwann aus dem Unternehmen ausgeschieden, nach 6 oder 7 Jahren war es.
Ja. Was war die Motivation dafür, der Grund?
Ich hatte die Leidenschaft verloren, wie du vorhin schon gesagt hast. Es hat mir einfach auch keinen Spaß mehr gemacht, jeden Samstag, jeden Sonntag, wenn andere Freizeit haben, da im Baguette-Laden zu stehen und Baguette zu toasten. Dann hatten wir auch freitags und samstags Lieferdienst bis 2 Uhr nachts. Und dann habe ich damals meine Partnerin auch kennengelernt in dem Baguette-Laden.
Ja, okay.
Ich bin sehr dankbar für Win auf jeden Fall. Und,
als Kundin, oder?
Ja, erst als Kundin, Und dann war es dann auch irgendwann soweit, dass unsere Tochter auf dem Weg war. Und da war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, so möchte ich das nicht mehr weitermachen. Ich hatte eine gewisse Vorstellung, wollte das Baguette-Ding einmal groß irgendwo in die Innenstadt oder in ein Einkaufszentrum gehen. Und mein Dad wollte kleine Filialen machen. Und da waren wir uns überhaupt nicht einig. Und dann habe ich gesagt, komm, dann geh du deinen Weg. Ich schau dir erstmal zu und wenn es was für mich ist, komme ich zurück. Aber nach 2, 3 Wochen, als ich aus dem Betrieb raus war, hat sich so viel gesetzt und gelegt, dass für mich klar war, okay, da gibt's kein Zurück mehr, die Leidenschaft ist nicht mehr da. Ja, und damals habe ich dann überlegt, was machst du jetzt?
War da für dich schon klar, dass du auf jeden Fall in der Selbstständigkeit bleibst oder was stand für dich auch auf dem Plan, irgendwie dir einen Job zu suchen?
Nicht wirklich. Also Selbstständigkeit war für mich das Maß aller Dinge, wo ich gesagt habe, ich möchte dieses Selbstbestimmte, auch wenn die Arbeitszeiten krass waren, wollte ich definitiv weitermachen. Und damals hatte ich dann den Gedanken, ich habe gehört, im Baunatal wird das Ratio umgebaut und da war meine Überlegung, Eiskaffee reinzumachen mit einem Mix aus Ben & Jerry's Eis, also ich wollte so ein verrücktes Eiskaffee machen.
Auch da, weil du gerne Eis gegessen hast? Oder was war das?
Nee, da war einfach die Intention, viel und schnell Geld zu verdienen. Mit dem Eiskaffee war für mich damals die beste Variante. Also das habe ich nicht aus der Leidenschaft herausgemacht.
Interessant eigentlich, dass du sagst, dass die Leidenschaft immer so wichtig war.
Ja.
Oder immer noch ist auch.
Ja.
Okay.
Aber das war wirklich mehr die Intention, geil, Eiskaffee, hier kann ich Geld verdienen in so einem Einkaufscenter, es läuft wie verrückt. Und dann habe ich mich als allererstes beworben.
Ja, okay. Also beworben auf die Fläche?
Beworben auf die Fläche, ja.
Und dann nicht bekommen?
Oh, es hat gut zweieinhalb Jahre gedauert.
Ah, okay.
Weil Stets hat immer dagegen geklagt, wegen Ausbau und so weiter.
Ja. Ja, ganz kurz nur, um die Hörer abzuholen. Das DEET ist ein anderes Einkaufszentrum. Das ist das mitten in Kassel, wo wir dann auch gemeinsam den Immergrün-Standort realisiert haben. Und es ist ja ganz häufig so, wenn neue Einkaufscenter irgendwo entstehen, wenn es Innenstadtcenter sind, dass die Innenstadt irgendwas dagegen hat und dann tun sich Innenstädtler zusammen und versuchen dagegen zu klagen. Und hier in dem Fall war es so, dass das Einkaufszentrum gesagt hat, nee, pass mal auf, macht irgendwie keinen Sinn, ich weiß immer gar nicht, was da, also was die als Grund annehmen, dagegen zu klagen. Aber auf jeden Fall, es war so, es hat sich ewig lange hingezogen. Und irgendwann kam auch die Retourkutsche, ne? Dann hat Ratzuland geklagt gegen das DEET, als die sich erweitern wollten. Als
die sich erweitern wollten und ausbauen wollten, ja.
Ja, Wahnsinn.
Alles hat mega, mega lange gedauert, in der Zeit wirklich Businesspläne geschrieben, das Konzept ausgearbeitet. In der Zwischenzeit hatte ich auch mit einem Freund zusammen ein Kaffee-Catering gemacht, wo wir mit einem Kaffeewagen auf verschiedene Messen gefahren sind. Messe der Frau, da habe ich so ein bisschen in das Barista-Leben reingeschnuppert. Zwischenzeitlich habe ich auch mal kurz einen Hausmeisterdienst gemacht bei einer großen Kosmetikfirma in Hesse-Schlichtenau, wo ich über einen Freund reingeswitcht bin.
Ja, und um Geld zu verdienen.
Um Geld zu verdienen einfach, ne? Weil es war für mich... stand für mich außer Frage, dass ich irgendwo in eine Fabrik gehe und am Band stehe. Also das war nichts für mich. Und dann habe ich sogar ein Jahr lang mit Pokern die Familie über Wasser gehalten.
Ah ja, stimmt. Ja, witzig. Ich habe noch eine andere Podcast-Folge, da hat mir auch ein Franchise-Geber viel vom Pokern erzählt. Und du hast ja tatsächlich so dein Eigenkapital daraus generiert, stückweise zumindestens.
Ja,
oder habe ich das falsche Erinnerung? Nee, das hatten wir noch so, wo wir noch überlegt haben, können wir das im Bankgespräch sagen, dass das, wenn die Frage kommt, wo kommt das Eigenkapital her, ja, vom Pokern gewonnen.
Ja, ein bisschen was hatte ich da auf der Kante auf jeden Fall.
Aber du hast dann den Zuschlag nicht bekommen für die Eisfläche,
ja,
sondern die haben euch eine Kaffeefläche, glaube ich, angeboten, die ja dann Mike, ne, ist der,
ja,
von,
ja,
genau, der das seinen Kaffee da realisiert hat und dir hatten sie eine andere Fläche noch angeboten, alternativ zu dieser Eisfläche.
Ja, wo dann, es war immer ein Mittwoch, wo immer neue Gespräche und Updates folgten. Und ein Mittwoch war dann halt dabei, wo es hieß, so, Ella, tut uns leid. Es waren 37 Bewerber, wir waren so die letzten zwei.
Ja.
Aber wir haben uns jetzt doch gegen sie entschieden, weil die andere Firma einfach schon größer ist. Da steht ein bisschen was dahinter. Aber wir hätten noch im Angebot zwei Flächen. Einmal eine Fläche für eine Kaffeebar und einmal eine Fläche für ein frisches Konzept. Und da war für mich klar, okay, dann mache ich das auf jeden Fall. Hab zu Mike gesagt, komm her, mach du mit dem Mike zusammen. Wollte ich damals das Eiscafé machen, weil er sehr kaffeeaffin ist. Und sage ich hier, Kaffee absolut dein Metier und frische Konzept. Ich lasse mir was einfallen, habe dann ein eigenes frische Konzept geschrieben, das hieß My Smoothie.
Ja.
Und hatte da auch mit einem Freund schon die Businesspläne gemacht und ein kleines Layout, Maskottchen erstellt und so weiter. Bis hin zum Ladenbau schon beauftragt. Und dann sagt der Mike, du schau mal, da gibt's jemanden am Markt, der macht das schon. Die nennen sich immer Grün. Die machen 1:1 das, was du vorhast. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, ja, okay, cool. Dann mache ich das mit einem Franchise-Partner im Rücken. Erspare mir viele, viele anfängliche Fehler, weil da schon ein System ist, was schon funktioniert. Und da habe ich es quasi genau umgekehrt gemacht, wie der Christoph Brede in seinem Podcast sagt. Ich habe erst das Franchise gemacht und, nee, Quatsch, umgekehrt.
Nee, er hat erst Franchise und
genau.
Ist dann Individualgastro gegangen. Du kommst aus der Individualgastro
und genau, Franchise. Genau, ich dafür Franchise.
Zumal ihr schon ein eigenes Konzept sogar selber hattest.
Ja, ja.
Wobei das ja auch schon eine Parallele schon ist. Bei uns war es ja auch so. Also ich hatte auch mit dem Gründerteam schon zusammen ein Konzept, das ganz ähnlich gelagert war, bevor ich Immergrün kannte tatsächlich. Und habe dann letztendlich auch mit Immergrün gegründet. Was das für ein Konzept war, mache ich mal im anderen Podcast, aber ist schon witzig, wie viel Parallelen es auch in unserer Geschichte tatsächlich gibt. Und was bei dir auch total spannend ist, bei deiner ganzen Geschichte eigentlich, ist, dass du auf dem Weg jetzt in deiner Selbstständigkeit so viele Leute kennengelernt hast oder auch Unternehmen kennengelernt hast, mit denen du ja später irgendwas zusammen gemacht hast. Also um das jetzt mal vorwegzunehmen, von dieser Eisfirma, die letztendlich den Zuschlag bekommen hat für diese Eisfläche, die du eigentlich machen wolltest,
ja,
hast du ja später, kommen wir später noch zurück, ja auch eine geschäftliche Kooperation eingegangen, beziehungsweise ihr habt zusammen Unternehmen, glaube ich sogar, gegründet. Und auch da das Witzige war, dass La Luna, den Namen kann man ja nennen, La Luna damals auch ein Lieferant für Immergrün war, weil die nämlich, damals hatte Immergrün für die Smoothies noch kein Sorbet, sondern klassisches Eis, das Eis hergestellt haben, was in die Smoothies reinkam. Das war, ich finde das immer witzig, also wie viele Puzzlesteine, wo du dich vielleicht auch am Anfang drüber geärgert hast und gesagt hast, was sind das denn für welche, jetzt nehmen wir den Standort weg, die irgendwann später wieder aufgeploppt sind. Und du mit denen tatsächlich noch eine geschäftliche Beziehung eingegangen bist.
Ja, absolut. Also daraus ist auch wirklich eine richtig gute Freundschaft entstanden. Und so hat sich dann das nächste Geschäft quasi entwickelt. Also Immergrün hatte ich dann den Zuschlag bekommen, auch das Franchise zu machen im Ratio. Da hatte ich dann schon den ersten dicken Nackenschlag bekommen vom Ladenbauer, weil ich ja schon die Verträge für den Ladenbau unterzeichnet hatte. Kam da schon der erste Nackenklatscher mit einer Schadensersatzsumme, weil ich den Ladenbau jetzt umstrukturiere, weil Immergrün ja ein eigenes Ladenbaukonzept hatte. Somit, dass ich da schon einmal nachfinanzieren musste.
Ja. Die wurde aber nur, also die Schadensersatzsumme wurde, glaube ich, auch ein bisschen abgeschmälert, weil Immergrün ja den Ladenbau dann auch genommen hat. Der hat ja unter anderem dann auch unseren Laden in Dez ja auch gebaut, meinen Laden im Citypoint auch gebaut. Also ein bisschen schwach eigentlich, dass die da nicht komplett verzichtet haben, muss man mal an der Stelle sagen. Schämt euch.
Ja.
Hätte noch mal gegenkommen können. Und ich glaube, die haben sogar noch mehr Läden damit Immergrün gebaut.
Ich glaube, es waren 5-6 Stück, die
auf jeden Fall tatsächlich. Okay, aber da hast du auch schon festgestellt, okay, am Anfang war es ein bisschen zu schnell.
Ja, zu schnell, zu blauäugig. Ne? Man hat gedacht, okay, ich eröffne jetzt in einem Einkaufscenter und das geht voran wie wild. Uns war es eigentlich egal zu dem Zeitpunkt, was wir da für eine Filiale aufmachen. Unser Gedanke war dahinter, okay, das Ratioland ist eins von, glaube ich, 11 Standorten Ratio-Markt, den es gibt. Und wir haben gedacht, das ist jetzt das erste Referenzcenter, was umgebaut wird. Und wenn die anderen Center folgen und man da schon ein Partner ist, ist man automatisch in den anderen Centern dann auch dabei oder man hat bessere Chancen, dann da auch eine Mietfläche zu kriegen.
Ja. Ist ja generell eine klassische Vertriebsstrategie jetzt auch von Immergrün zu dem Zeitpunkt gewesen, weil Immergrün ja sehr eng mit Center-Gesellschaften war. Also ich meine, so viele namhafte gibt es ja auch nicht. Wenn man bei der ECE beispielsweise gelistet war, das war da, wo wir unsere Standorte hatten, dann nehmen die typischerweise für andere Standorte, die in deren Betreuung sind, auch wieder Immergrün als frische Konzepte, suchen sich dadurch andere neue Partner. Deswegen macht es schon deutlich Sinn, aus beiden Sichten, sowohl aus Center-Betreiber-Sicht als auch aus Franchise-Geber-Sicht, sich da anzudocken. Da muss man aber Immergrün an der Stelle mal auch zugute halten. Sie waren sehr skeptisch, was den Standort angeht.
Das stimmt.
Ratioland das Baunatal. Das stimmt. Die wollten das ja erst eigentlich gar nicht so wirklich machen. Und kleiner Ausflug in Standorte bei Einkaufszentren. Es gibt ja 3 klassische Kategorien. Es gibt ein klassisches Innenstadtcenter, das war das, was wir hatten mit dem City Point in Kassel. Es gibt eine sogenannte Stadtteillage, das ist das, was wir gemeinsam hatten mit dem Dez dann. Und es gibt dieses grüne Wiese-Center, das war Ratzeler Baunatal. Insofern hatten wir eigentlich strategisch auf mehrere Standbeine gestellt, eigentlich gut positioniert.
Ja, stimmt.
Dass wir quasi, wenn irgendwie eins nicht funktioniert, hätte durch das andere kompensiert werden können. Aber auf jeden Fall zurück, grüne Wiese-Center sind sowieso immer schwer von der Beurteilung her, funktionieren ganz anders als Innenstadt-Center und Immergrün war zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht so viel in grüne Wiese-Centern vertreten und hatten das ein bisschen kritisch gesehen. Und wir haben quasi letztendlich, glaube ich, gemeinsam dann auch Immergrün überzeugt, weil wir gesagt haben, hey, wir kennen Kassel total gut und das Einkaufszentrum, das Ratzeland selber war ja mega, ist immer noch mega beliebt und wurde echt von allen Seiten angepilgert. Und haben deswegen gedacht, ist doch tatsächlich eine richtig gute Idee, dann Immergrün zu machen.
Ja, absolut, absolut. Das war vor seiner Zeit, würde ich sagen. Also dieses frische und gesunde Lifestyle-Essen ist heute mit Sicherheit viel gefragter als vor 10 Jahren.
Ja, wobei aber der Standort auch schon lange gebraucht hat, um die Frequenzen wirklich zu generieren, die da generiert werden sollen von Seiten des Centers aus. Da war ja lange Zeit, ich weiß nicht, war da wirklich viel Leerstand, aber die haben sich auch schwer getan, den Food Court da zu füllen und namhafte Konzepte auch dorthin zu bekommen.
Ja, das stimmt.
Also war schon kein einfacher Stand. Aber hast du dir generell, wenn du jetzt mit einer eigenen Idee kommst und hast es ja selber dir schon ausgemalt mit MySmoothie und so weiter, hast du dir da Gedanken drüber gemacht, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn ich in ein Franchise-System reingehe? Oder war dir das insofern egal, dass du gesagt hast, hey, mit denen kann ich den Standort realisieren und du wolltest diesen Standort unbedingt machen.
Ich wollte diesen Standort unbedingt machen, habe gedacht, okay, wie gesagt, ich spare mir dieses Ganze, eine Marke richtig zu entwickeln, die Produkte und so weiter, da steht schon alles, wo ich komplett drauf zurückgreifen kann. Das war so mein Hauptaspekt, zu sagen, okay, komm her, ich mach's da mit einem, der schon am Markt ist und wachse mit denen auch mit. Das war damals mein Gedanke.
Ja, und dann hatten wir eine zweite Überschneidung. Wir haben dann dich sozusagen ausgebildet als Franchise-Nehmer. Also damals war es noch so, da sind, ich glaube, ich heute sogar noch so bei Immergrün, dass bestimmte Franchise-Nehmer neue Franchise-Partner ausbilden. Und wir mit Köln waren Ausbildungsfiliale und hatten da auch eine spaßige Zeit, auf jeden Fall. Und zu dem Zeitpunkt lief die Filiale in Köln auch richtig gut. Hat dir, glaube ich, auch nochmal so einen Motivationspush gegeben.
Ja, es hat mega, mega Spaß gemacht, da zu arbeiten. Und wie die Leute da in der Schlange standen und wie die Smoothies in die Jars geworfen haben. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht, definitiv.
Ja, das war auch die Hochphase der sogenannten Bubble Smoothies. Und abgeleitet von den Bubble Tea-Konzepten, die es ja heute wieder gibt. Lange Zeit verschwunden waren, damals aber extrem gehypt wurden, aufgeploppt sind. Und hört euch an der Stelle nochmal die Folge von Marc Zwiehoff an. Da erzählt er ja auch, wie dieser Umstand Immergrün ja echt in eine harte Krise gebracht hat. Insofern sind wir damals zu einer sehr undankbaren Zeit gestartet, muss man mal sagen, weil wir genau in diesem Umbruch eröffnet haben. Wir haben den Hype quasi noch so ein bisschen mitgenommen, ja. Mit Köln auf jeden Fall, mit diesen Bubble Smoothies, das war ja Wahnsinn. Es gab 4 verschiedene Bubble Smoothies. Wir haben schon versucht, die beim letzten Mal hinzubekommen.
Ja, ja. Erdbeerengelchen, Bärenbengel,
Orange Girly.
Orange Girly.
Den vierten haben wir nicht gekriegt.
Den vierten haben wir nicht hingekriegt, ja.
Ich weiß es nicht, ob es hier mit Erdnuss, ich weiß nicht, ob es der Erdnussfreak war. War das ein Bubble Smoothie? Irgendwann als Aktion gab es die Hasenjagd, das weiß ich noch.
Ja, genau.
Als Aktion, aber auf jeden Fall, es gab 4 Getränke sozusagen und die haben in den Hochzeiten, haben die 30% des Gesamtumsatzes ausgemacht, bei uns jetzt in der Kölner Filiale. Und das ist auf der einen Seite sehr cool, auf der anderen Seite natürlich extrem gefährlich, wie wir dann auch gemerkt haben, weil dieser ganze Markt ja zusammengebrochen ist, dieser Bubble-Markt an sich, und da war eine echt dramatische Szene. Also ich weiß noch, wie ich in Kassel selber in meiner Filiale stand im Cityport, da haben einfach Eltern ihre Kinder weggezogen, weil die nicht wollten, dass die diese Bubbles trinken. Und das Witzige ist, wir hatten nicht mal die Bubble Smoothies in Kassel, im Cityport. Im Dez hatten wir sie.
Im Dez hatten wir sie auch, ja.
Im Dez hatten wir sie auch und die hatte sie ja auch, ne? Im Baunatal. Und da lief es noch sehr gut, ne, als ihr eröffnet habt.
Die ersten 3 Monate waren wirklich bombastisch nach der Eröffnung. Ich glaube, wow. Alles richtig gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte noch nicht mal der große Elektromarkt aufgemacht, Saturn, wo wir gedacht haben, okay, wenn die jetzt noch eröffnen, dann gibt es noch mehr Frequenz und noch mehr Traffic. Aber dem war nicht so.
Nee, dem war nicht so. Also ganz im Gegenteil, da war es ja total am Boden. Das Ironische an diesem Bubble Tea Hype damals war ja, er wurde ausgelöst durch einen Zeitungsartikel und beendet durch einen Zeitungsartikel, der leider auch noch falsch war. Und es gab eine Gegenmeinung dazu oder eine Stellungnahme dazu von der Zeitung, die wurde schon nicht mehr gelesen. Und auf jeden Fall, damit war Bubbles, waren erstmal durch, galten irgendwie als krebserregend und Kinder konnten ersticken, ja. Und was weiß ich, was da alles gesagt wurde. Auf jeden Fall wurden auch nicht mehr gekauft, auch die Bubble-Smoothies wurden nicht mehr gekauft. Und das, hatte ich ja schon gesagt, hatte Immergrün in eine richtige, schwierige Situation gebracht und uns auch, weil wir da zu dem Zeitpunkt dann schon mit dem Dez 3 Filialen hatten, die, man muss es sagen, in der Krise waren.
Ja.
Das war jetzt nicht das Einzige, wir waren sowieso noch in der Anlaufphase, was ja immer so ist, dann hat das Center bei dir jetzt insofern noch nicht richtig funktioniert, weil die Besucherfrequenzen noch nicht so waren, die Bubbles sind weggebrochen, Dez hat sich auch schwieriger entwickelt, dann kam ja irgendwann auch genau der Umbau.
Ja, die Umbauphase von Dez.
Die Umbauphase, die nochmal richtig Frequenz gekostet hat, da war ja teilweise wie eine Geisterstadt da drin, ne? Und man muss auch sagen, es ist nicht gelungen, dieses Produkt zu ersetzen durch irgendwas. Am Anfang kann man sagen, war es noch ein bisschen, also gerade bei dir in der Filiale im Ratzeland, der Frozen Joghurt,
der war mega stark.
Das war ja mega stark, also wie viel Frozen Joghurt du da verkauft hast. Was aber an sich kein dankbares Produkt war, weil die Maschine schon
sehr anfällig,
war.
Ja, absolut.
Sehr pflegeintensiv, die Reinigung sehr aufwendig. Hat in den Hochzeiten gepasst, aber hattest du es eigentlich auch die Saisonalität so beim Frozen Yogurt, dass es im Winter deutlich schlechter war als im Sommer? Bei dir war es eher ganzjährig sogar stark.
Ja, ne? ganzjährlich stark, definitiv. Ich habe auch viel gesampelt, ne? Also ich habe Proben verteilt ohne Ende.
Ja.
Wenn nichts los war, Tabletts voll gemacht, die Leute mit Proben einfach zugeworfen von oben bis unten. Und ja, aber dafür lief das Essen bei mir halt im Center überhaupt nicht.
Ich wollte gerade sagen, das war das große Manko, dass bei dir nie das Essen so anlief, wie es hätte anlaufen sollen. Obwohl ja gerade dein Standort jetzt von der Mikrofläche innerhalb des Centers her an sich gute Voraussetzungen war, weil du warst direkt gegenüber von dem Food Court, hattest aber betriebswirtschaftlich gesehen sehr gut nicht die Nebenkosten von so einem Food Court. Also die Leute sind ja eh dahin gepilgert, um zu essen, hätten dich oder konnten dich eigentlich immer wahrnehmen. Aber man muss auch mal dazu sagen, dass das Essenssortiment damals noch nicht so weit war bei Immergrün, wie es heute ist.
Ja.
Das war ja schon eine starke Umbruchphase, die Immergrün jetzt auch durchlaufen hat. Es ist ja mittlerweile spielen die Smoothies gar nicht mehr so eine Rolle wie zu unseren Zeiten. Jetzt ist das Essen ja sehr stark, aber davon konnten wir nicht so richtig profitieren. Du hattest ja auch Sitzplätze, man könnte sagen zu wenig, aber Salate sind auch später gekommen, ne?
Salate sind auch später gekommen, dann die Kartoffelkiste, Piadinas und wir haben ja echt viel probiert, aber es war mittags einfach auch nicht genügend Frequenz,
Die ganzen Gastronomen, die dann letztendlich da waren, also, ja.
Wenn da 300, 400, 500 Leute Mittag gegessen haben und die jetzt noch durch 7, 8 Gastronomen dazu teilen, ich hatte Stundenumsätze mit 17, 25, 34 Euro im Mittagsgeschäft, wo du wirklich, kannst du an der einen Stunde abends, wo dann um 18 Uhr die Smoothies liefen, kannst du das natürlich nicht wieder auffangen den ganzen Tag.
Ja. Wann reifte für dich so der Gedanke, dass du gesagt hast, es macht ja eigentlich keinen Sinn mehr, das hier weiter fortzuführen?
Ja, also wir hatten ja dann Stage zusammen aufgemacht. Und das hatte sich ja halbwegs stabilisiert nach dem Umbau wieder, wo dann die Überlegung einfach war, okay, was ist, wenn ich jetzt meine volle Manpower ins Ratio stecke und wir Stage verkaufen, dass jeder in seiner eigenen Filiale seine Arbeitszeit voll einbringen kann und in der Hoffnung einfach da die Kuh wieder vom Eis zu kriegen.
Ja, es klingt an sich jetzt, gerade wo du das sagst, eigentlich nach einer sehr strange Entscheidung. Weil eigentlich müsste man ja sagen, ich gebe den Standort ab, der schwächer ist. Aber man muss dazu sagen, um mal einen kurzen Einschub zu machen zum Dez. Ich hatte ja ganz am Eingangs gesagt, wir haben sofort gemerkt, dass zwischen uns die Chemie passt, privat. Aber geschäftlich war es schwierig, um es mal so zu formulieren.
Für die Mitarbeiter war es schwer, ja, auf jeden Fall.
Für die Mitarbeiter war es schwer, weil wir einfach vom Grundsatz her andere Typen waren, wie wir uns vorgestellt haben, wie so eine Filiale geführt wird. Und für Mitarbeiter war es echt Hölle wahrscheinlich sogar, weil wir haben uns, ich sag mal, die Woche halbiert. Ne? Mal warst du die Hälfte der Zeit da, war ich die Hälfte der Zeit da oder Christiane Burkhardt aus dem Team. Und die Mitarbeiter haben quasi immer andere Ansagen bekommen, wie was gemacht wird. Und man hat so oft gehört, aber Christian, hast du uns das aber so und so gezeigt? So, nein, das gehört so aber dich.
Ja.
Oder wann haben wir uns noch, ich weiß nicht, ich habe dich mal, da war ich so sauer, da habe ich dich noch angerufen. Oder war ein so böses Telefonat. Ich meine, es war dann schnell wieder vergessen, aber ich glaube, das war einfach eine Zeit, da haben wir gemerkt, okay, wir können das nicht zusammen machen und haben dann die Filiale verkauft, obwohl es an sich, fällt mir jetzt erst ein, oder wo du das gerade gesagt hast, an sich ja dämlich ist, weil die Filiale ja viel, viel besser lief beispielsweise als das Ratioland.
Ja, aber das war damals schon die Überlegung, auch so auch Stage zu übernehmen, aber fürs Ratio hat man keinen Käufer gefunden. Ich meine, wenn man die Zahlen gesehen hat, und Dez war ja 50-50 und Borotan hatte ich alleine zu 100%. Deswegen war da die Überlegung, okay, ich versuche alles hier reinzustecken, um das Ding wieder auf Kurs zu bringen.
Ja, also das war jetzt auch nicht so einfach, einen Käufer fürs Dez zu finden. Hat auch ein Jahr gedauert.
Ja, hat auf jeden Fall
gedauert. Ja, mit Sicherheit gedauert. Aber klar, aus unserer Sicht war jetzt mal, ich sag mal aus der BKW-Snack-People-Sicht war auch wir können nicht zwei Filialen führen. Und dann haben wir auch gesagt, okay, Citypoint war ja immer noch besser als Estates auch, also ja. Umsatzstärke. Jetzt, man hatte andere Nachteile, was Kosten und so, Mietkosten und so angeht, aber und dann mit der Konstellation haben wir gesagt, okay, wir geben das Dates ab. Jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, wo du das sagst. An sich wäre es natürlich besser gewesen, du hättest es einfach gemacht, aber du hast gesagt, okay, ich habe keine Lösung für Ratio.
Ja.
Deswegen war dann die Überlegung, dass du Vollgas im Ratio gibst. Wie lange hast du den Standort Ratio dann letztendlich gemacht?
Fast 5 Jahre. Vier.
Ach, so lange hätte ich niemals gedacht. Ich hätte es gedacht, irgendwie 2,5 Jahre, 3 Jahre. Aber die Zeit vergeht ja auch so schnell. Das ist ja Wahnsinn.
Das Center, das ist wirklich Wahnsinn.
Aber wie lange hast du gekämpft dafür, dass du diesen Standort abgeben kannst? Weil man denkt ja immer, also ich könnte mir vorstellen, andere haben so die Vorstellung, wenn man mal den Entschluss getroffen hat, ja, ich mache das jetzt einfach, ich gebe mal den Standort ab, dass man am übernächsten Tag dafür eine Lösung hat. Ich kenne das noch aus Kassel, wo wir ja mittlerweile jetzt schon 2-mal umgezogen sind, was den Standort angeht. Aber wie viel Zeit da drauf geht, sich mit Center auseinanderzusetzen, dass man noch bitte umziehen kann. Das sind ja Prozesse, das macht einen ja auch richtig mürbe, muss man einfach sagen. Das sind ja Jahre.
Das sind Jahre, definitiv. Weil man merkt, es läuft nicht, egal was ich hier mache und tue. Und es läuft einfach nicht. Selbst wenn ich jeden Tag mit meiner Frau alleine drinne stehe, reicht es immer noch nicht aus.
Ja, weil die Phasen seid ihr alle durch, ne? Das habt ihr ja alles probiert. Kosten runterfahren, also am Anfang gucken, wie kriegen wir mehr Umsatz. Produkte, hast du ja schon gesagt, alles durchgetestet, was es gibt. Also von Immergrün Seite aus angeboten wurde, das Essen zu stärken und so, hat alles nicht gefruchtet. Dann Kosten runterfahren, nur mit deiner Frau zusammen das alleine zu machen.
Ja, aber unsere Tochter war ja damals auch schon auf der Welt. Also sie war sehr, sehr viel bei der Oma. Und irgendwann war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ey, das geht so nicht. Ich habe das gemacht, um mir eine Existenz aufzubauen und nicht, um meine Existenz komplett zu vernichten.
Ja.
Und dann, dann hat irgendwann der Gedanke eingesetzt, okay, ich habe hier eine GmbH und ich habe eigentlich nur noch die Chance, hier rauszukommen, wenn ich meine GmbH in die Insolvenz schicke. Ansonsten 10-Jahres-Mietvertrag.
Ja.
Zum Glück nicht privat gebürgt beim Center. Und irgendwann.
Ja, das ist auch die Stelle, wo man immer mal gut sagen kann, da macht eine GmbH-Gründung definitiv Sinn, weil ich werde da sehr oft gefragt, in der Finanzierungsberatung, welche Rechtsform soll ich gründen und so. Ich darf keine Rechtsformberatung machen, jetzt als Unternehmensberater, aber wenn ich eine Meinung dazu habe, bin ich tendenziell immer erstmal gegen eine GmbH. Aber in so einem Fall ist es tatsächlich gut. Also wenn es einem gelingt, dass man den Mietvertrag unterschreibt, ohne eine private Verpflichtung gegenüber dem Vermieter zu haben, dann ist es an der Stelle schon mal gut, wenn man dann auch eine Lösung hat, um die Finanzierung abzulösen. Das ist ja dieses zweite große Risiko.
Ja, ja.
Den man so hat. Aber nochmal ganz kurz Sprung zurück. Du hattest ja auch versucht, beim Center eine Lösung zu finden, das vorher auflösen und so weiter. Da wollten die sich ja partout nicht drauf einlassen. Also die haben dich da...
Kein Schuldenschnitt, keine Hälfte der Miete. Also war überhaupt nichts zu machen.
Ja, man hatte versucht, Nachfolger für dich zu finden von Seiten des Franchise-Gebers von Immergrün. Auch da war nichts. Und irgendwann hast du dann für dich gesagt...
Ja, ich hab ja damals schon, also die Arbeit und die Produkte waren mega von Immergrün, ne? Also es hat auch super, super Spaß gemacht in den Hochphasen, auch mit dem Personal. Das lernt man natürlich auch, mit Personal umzugehen. Und ja, irgendwann ist dann der Punkt, wo du aufpassen musst, dass nicht dieser Negativflow, der sich bemerkbar macht, irgendwann überträgst du das auf die Kunden, weil du bist so genervt und denkst, scheiße, ich stehe hier 15 Stunden und habe trotzdem wieder miese gemacht.
Ja. Das ist ja ein ganz menschlicher Zug eigentlich, ne? Das ist aber, man muss es halt, wenn man Unternehmer ist, echt versuchen abzustellen. Weil der Weg ist ja normalerweise, man überträgt sehr schnell auf die Mitarbeiter. Die sind dann irgendwann fucked up, wenn die merken, okay, mein Chef hat eh schon keine Lust, hat den Laden eh schon abgeschrieben. Dann schalten die eh einen Gang zurück und die übertragen es dann auch nochmal auf die Kunden. Und das ist dann echt schon so eine Spirale, wo es eigentlich zu spät ist.
Definitiv. Und damals hatte schon der Gedanke dann eingesetzt, okay, was mache ich hier nach? Was kann ich noch machen? Ich hatte damals schon immer eine Leidenschaft für Donuts. Schon zu den Baguette-Zeiten wollte ich ganz ursprünglich mal ein Dunkin' Donuts-Franchise-System aufmachen oder ein Franchise kaufen. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt gab es nur eine Filiale in Berlin. Es war 99 oder 98. Da war das Franchise noch so dermaßen teuer. Es hatte, glaube ich, ein Italiener das Deutschlandrecht gekauft oder so. Und da war das für mich in der Versenkung verschwunden. Aber Immergrün hatte ja damals so ein Donut-Konzept, Pink Punk hieß das. Und ja, ich konnte Center und Immergrün dann auch davon überzeugen, lasst uns das doch einfach probieren, weil Essen läuft hier bei mir überhaupt nicht. Aber es gibt keinen Donut-Store in Kassel. Donuts wird irgendwann ein Hype werden, was es ja dann auch geworden ist. Und so kam der Gedanke, okay, ich mache Donuts.
Ja. Also die hast du ja am Anfang auch über die Immergrün-Fläche.
Genau, am Anfang habe ich die
verkauft. Das haben wir ja in Kassel auch gemacht.
Genau, das Pink Punk. Und ja, das lief im Verhältnis ganz gut. Es war jetzt nicht exorbitant hoch, aber ich meine, auf dem frische Konzept, wo alle was Gesundes und Nahrhaftes zu essen erwarten, dann auf einmal Donuts in der Vitrine zu haben. Ne, ein paar fanden es nicht gut, aber der Großteil hat es wirklich gefeiert. Und so ist dann der Gedanke gereift, okay, ich mache einen eigenen Donutladen auf. Und auch über die Freundschaft dann mit den La Lunas, die gegenüber das Eiscafé hatten, die damals dann den Zuschlag bekommen hatten. Wie gesagt, da ist eine echt gute Freundschaft entstanden. Und ja, da kam der Gedanke, wie sieht's denn aus, wollen wir nicht Donuts für alle La Luna-Filialen machen?
Ja, weil du da ja auch eigene Kreationen gemacht hast, ne,
genau,
mit denen.
Genau, eigene Kreationen. Und ja, dann habe ich schon angefangen, die Donuts zu produzieren mit La Luna. Wir haben dann Donuts Deluxe gegründet.
Da hattest du den Immergrün noch?
Da hatte ich den Immergrün noch, ja. Und da hatte ich den Immergrün noch und da habe ich schon den Donuts Deluxe gegründet und bin auch schon während der Immergrün-Phase auch schon nach Paderborn gependelt, einmal die Woche, und habe da Donuts auch produziert.
Das ist die Produktion von La Luna, muss man dazu sagen.
Genau, das ist eine große Eisproduktion. Und ja, somit haben wir dann in einigen La Luna Stores Donuts angeboten, aber rückblickend betrachtet, die Leute erwarten halt auch in einem Eiscafé nicht wirklich Donuts. Somit haben wir dann eigene Kreationen für die Eiscafés gemacht, den Ice Nut und den Freak Shake. Aber das kam ja dann erst im Nachgang. Also erstmal war ja dann wirklich zu sagen, nach 4,5, 5 Jahren, so, ich melde jetzt meine GmbH insolvent.
Weißt du noch den Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich's? Gab es da irgendwas Ausschlaggebendes, was passiert ist, was dich nochmal richtig abgefuckt hat? Oder?
Ich glaube ja, es war wieder so ein wöchentliches Treffen mit den Inhabern und Gesellschaftern der Ratio-Gesellschaft,
ja,
wo wieder nichts zu einer Einigung kam und immer wieder gesagt bekommen hat, ja, das liegt an einem selber, dass der Laden nicht läuft, und man hat doch hier eine wunderschöne Spielwiese präsentiert bekommen und man muss den Ball von alleine zum Laufen bringen. Das war einer der Punkte, wo ich dann gesagt habe, so, und jetzt gehe ich auf Amtsgericht und melde meine GmbH insolvent an. Und ich hatte damals dann auch diesen Gedanken, man kann eine Zeit lang Geld und Zeit verbrennen, aber beides über 4,5 oder 5 Jahre war dann für mich zu sagen, bevor die Familie alles kaputt geht, man sieht sein Kind nicht mit aufwachsen, man hat wenig Freizeit, und das war so der Entschluss, okay, jetzt ziehe ich da die Reißleine.
Also ich fand es immer, das klingt wahrscheinlich immer so ein bisschen doof und irgendwie dekadent oder keine Ahnung, aber ich fand es immer schlimmer, Zeit zu verbrennen oder zu vergeuden, als Geld zu verbrennen. Ich meine, Geld kann man irgendwie wieder verdienen, ne, wenn man es richtig macht, aber die Zeit kann man halt einfach nicht zurückholen, und irgendwann ist es halt einfach so, dann war es ja einfach nur Zeitverschwendung.
Absolut, Zeit ist das Essentiellste, ne? Definitiv.
Und dann bist du wahrscheinlich wieder an einem Mittwoch oder da hochgegangen, hast gesagt, so, lass mich jetzt in Ruhe, oder?
Ich glaube, das lief dann direkt alles über den Insolvenzverwalter. Ich habe da überhaupt keinen Input mehr drüber gehabt. Also ich habe gewartet, bis die Post bekommen und alles. Und da waren sie natürlich wirklich, wirklich geschockt, dass ich das durchgezogen habe.
Ja.
Und dann ging es in die Abwicklungsphase.
Ist ja wahnsinnig mutig, dieser Schritt. Ja, wie gesagt, auch ich so rückblickend betrachtet, klar, rückblickend kann man da immer alles betrachten, aber fand es auch irgendwann folgerichtig, weil man die jetzt nicht vorwerfen kann, ist sowieso ein falsches Wort, aber dass man nicht sagen kann, du hättest nicht alle anderen Schritte erstmal versucht und irgendwie es erfolgreich zu machen, dann eine gütige Lösung zu finden mit dem Center, und irgendwann, wenn halt alles abprallt, dann muss man halt für sich die Entscheidung treffen,
ja,
diesen Schritt zu gehen. Aber hast du dir da Gedanken um den zweiten Part, den ich vorhin angesprochen habe, um die Finanzierung gemacht, dass dir ja bewusst war, du hast sie auch finanziert, und bei der Immergrün-Filiale, da spricht man ja auch nicht über 50 oder 100.000 Euro, da steckt ja ein bisschen mehr dahinter. Und dein Haus war da ja auch mit als Sicherheit hinterlegt.
Mit hinterlegt, definitiv.
Was es ja auch immer noch ein bisschen schwieriger macht, auch emotional alleine.
Ja, absolut.
Und Hat sie da schon Gedanken drum gemacht? Du hast gesagt, nee, ich beende es erstmal und dann kümmere ich mich um das andere?
Oh, ich glaube, es war wirklich erstmal das Beenden und dann schauen wir mal, was wir dann daraus machen, definitiv. Ne, weil das eine, was an Schulden aufgelaufen ist beim Center, ist ja über die GmbH mit abgewickelt worden. Aber da, wo ich privat bei der Bank für die Finanzierung mit unterschrieben habe, mit meinem Privatvermögen, da ging es dann darum, wirklich eine Umschuldung zu machen. Und das war wirklich, wirklich knapp, dass ich mit...
Ja, auch mega herausfordernd, weil die finanzierende Bank war ja nicht so kooperativ an der Stelle, muss man mal sagen.
Ja, das stimmt.
Du musst ja dann zu einer anderen Bank, hast mehrere Banken abgeklappert.
Ja, mehrere Banken abgeklappert, bis dann eine, es war wirklich so... Der letzte Anker, okay, hier
versucht. Der Retter, welche Bank ist es? Die müssen wir nennen.
Das ist die Volksraiffeisenbank in Baunatal gewesen.
Sehr gut.
Ja, das war wirklich so, okay, ungeschuldet geschafft. Das war echt eine krasse Zeit. Man hat ja klar auch erstmal den Gedanken, scheiße, ich bin gescheitert. Man hinterfragt viel bei sich selbst und reflektiert nochmal alles rückwirkend. Was hast du gemacht? Klar habe ich auch Fehler gemacht, aber jetzt... nicht so essentielle, die dieses Geschäft so in den Ruin getrieben haben, wie es dann letztendlich war.
Ja, okay, dann war die Umschuldung, dann warst du da raus und ich weiß noch, irgendwann in diesem Zeitraum haben wir uns getroffen und du warst so befreit und so hammermäßig gut drauf, das weiß ich noch. Hast wieder, ich glaube, verstärkt Tennis gespielt.
Ja, das stimmt. Also ich hatte in der Zeit mir echt ein Frustpolster angefressen, kann man einfach so sagen. Gut, 30 Kilo mehr auf den Rippen gehabt. Also ich habe da echt meinen Kummer am Kühlschrank gesucht. Und dieser Befreiungsschlag, der hat neue Kraft in mir entfacht auf jeden Fall. Ne? Ich hatte dann, wie gesagt, die Donuts Deluxe mit Gelamour oder La Luna gegründet. Bin dann auch fast täglich nach Paderborn gependelt. Habe zwischendrin aber auch noch im Eiscafé mitgearbeitet, um einfach auch über die Runden zu kommen. Meine Frau hatte ja auch komplett im Immergrün mitgearbeitet, Vollzeit. Die hat sich dann umstrukturiert, hat im Hotelgewerbe angefangen.
War das nicht ein sehr frustrierender Moment, diesem Eiscafé zu arbeiten, weil das ja quasi direkt gegenüber der alten Fläche war? Oder war dir das da egal, eine Genugtuung? Ich meine, du hast mal gesagt, du fandst das immer sehr amüsant, wenn die ganzen Center-Manager oder die Leute da aus dem Center vorbeigelaufen sind und haben dich da wieder gesehen.
Das hat denen nicht wirklich gepasst, dass ich dann immer noch da war, auf jeden Fall. Rein die Fläche hat mir nichts ausgemacht, die zu sehen. Das konnte ich wirklich, wirklich schnell abhaken. Aber dieser ganze Prozess der Insolvenz und das Abarbeiten und so weiter, da habe ich doch sehr, sehr dran zu nagen gehabt. Und auch dann nach den frühst nach Paderborn gefahren, Donuts gemacht, dann abends noch eine Abendschicht im Eiscafé hinterher. Das hat doch schon sehr an mir genagt gehabt. Also da hatte ich den einen oder anderen Moment, wo ich gerne hinter der Theke einfach zusammengesunken wäre und einfach mal eine Runde geweint hätte.
Ja, glaube ich, okay. Hast du hast du irgendwelche Learnings daraus gezogen? Bis zu dem Zeitpunkt dann, wo du das jetzt auch immergrün, sag ich mal, abgewickelt hast, da warst du ja schon mehr oder weniger in der neuen Selbstständigkeit wieder mit den Donuts, aber aus der Immergrün-Geschichte heraus, hast du da irgendwelche Learnings für dich mitgenommen?
Ja, Personalstruktur, auch das, was ich bei Immergrün gemacht habe, das habe ich mit Leidenschaft gemacht, definitiv, da auch seine Leidenschaft als Unternehmer niemals zu verlieren. Du musst das, was du machst, musst du lieben und dann kommt der Rest irgendwann von alleine. Und das ist eigentlich mein größtes Learning, immer weiterzumachen. Okay, du fällst, steh wieder auf, such dir eine neue Perspektive und es geht immer weiter. Es geht wirklich einfach immer weiter.
Ja, die gute Message aus dem Rocky-Film.
Ja.
Würdest du jetzt per se sagen, Franchise finde ich schwierig oder könntest du dir vorstellen, nochmal in Franchise zu gehen? Und wenn ja, würdest du es anders prüfen als, gut, du hast ja gesagt, du hast damals eigentlich dich nicht drum gekümmert, was jetzt eigentlich Franchise ist. Aber hast du da jetzt irgendwie so mehr Wissen und könntest sagen, wenn da jetzt jemand zuhört und überlegt, Franchise-Nehmer zu werden, wo du sagen könntest, pass auf, guck da genau hin?
Definitiv, guck dir die Filialen alle ganz genau an. Ist egal, ob das ein Immergrün ist oder ein Eiscafé. Es gibt immer Filialen, die Bombe laufen und dann gibt es auch immer Filialen, die nicht gut laufen. Das liegt dann vielleicht an dem Partner, der es betreibt, oder auch an dem Gebiet, wo es einfach betrieben ist, weil es läuft. Du kannst nicht eine Filiale, die in Köln gut läuft, einfach überstülpen und in ein ganz anderes Gebiet machen. Das Kaufverhalten der Menschen ist anders. Also da auch wirklich ganz, ganz weit hinterfragen und zu gucken, ist es das wirklich, was ich machen möchte.
Ja, das finde ich sehr, sehr guten Tipp, weil ich erlebe das ganz oft und bin da manchmal echt ein bisschen erschrocken drüber, dass Menschen bei mir sitzen, die schon mit mir über die Finanzierung sprechen, des jeweiligen Franchise-Vorhabens. Und ich dann so frage, ja, welche Filialen kennen Sie denn schon? Ja, Filialen habe ich ja noch keiner angeguckt. Frage ich mich immer, hä? Auf welcher Basis wurde jetzt letztendlich die Entscheidung getroffen, das wirklich zu tun? Weil auch das halte ich, das, was du gesagt hast, für völlig wichtig. Aber vielleicht sollte dieser Prozess sogar gestützt sein durch jemanden, der sich mit dem System auskennt. Weil es ist ja schwierig zu beurteilen, der Standort funktioniert der jetzt wirklich gut, weil der Betreiber so gut ist oder weil der Standort so gut ist. Oder umgekehrt auch, warum funktioniert ein Standort vielleicht nicht? Deswegen finde ich da an der Stelle, das sage ich jetzt nicht, weil ich selber Berater bin, aber an der Stelle ist es manchmal ganz hilfreich, sich auch Beratung in Anspruch zu nehmen, der gewisse Sachen auch mal ein bisschen einordnen kann. Wieso funktioniert das etwas nicht? Weil auch das halte ich für sehr wichtig, sich nicht immer nur die tollen Standorte anzugucken und mit den tollen Franchise-Nehmern auseinanderzusetzen. Da sollte man vor allem auch draus lernen, warum sind die denn so toll?
Ja,
das muss man ja wissen, was sind denn die Faktoren? Das kann man aber genauso raus, auch aus den Faktoren oder aus den Standorten lernen, die jetzt weniger gut performen.
Ja, ist wie bei einer frischen Liebe, ne? Da hat man die rosarote Brille auf und man sieht nur die tollen Aspekte und warum alles gut ist. Und ja, da ganz wichtig, die Perspektive mal zu wechseln und von einer anderen Sichtweise die Dinge auch betrachten. Das ist
ja, ich kann es auch immer nur empfehlen, mit potenziellen Kunden mal zu sprechen. Und gerade auch Thema Standort ist ja auch immer etwas. Jetzt ist es mittlerweile so, das hatte man damals ja auch noch nicht. Sascha Pillmann-Bär war ja zu Gast schon bei mir im Podcast. Der ist seit gefühlt 1000 Jahren Profi in der Gewinnung von Standorten und Beurteilung von Standorten, Mietvertragsverhandlungen. Der macht das ja mittlerweile unter anderem für Immergrün. Also da haben Franchise-Partner jetzt nochmal eine ganz andere, in Anführungszeichen, Sicherheit. Man kann sich immer vertun, was Standorte angeht, aber als damals zu unserer Zeit, wo man ja nicht vielleicht blauäugig dran gegangen ist, aber man schon gedacht hat, okay, wir kennen Center und geht davon aus, jedes Center ist irgendwie gleich, hat noch diese drei Typen, die ich ja schon genannt hatte, grüne Wiese und Stadtteil und Innenstadtcenter. Aber wie du schon sagst, ne, Kaufverhalten in Nordhessen ist anders als in NRW, ja, Köln und ja, so weiter.
Absolut.
Also von daher, ja, definitiv selber mit auseinandersetzen, auch wenn man ins Franchise geht, ist eigentlich mit immer die wichtigste Kernbotschaft, finde ich, wenn man drüber nachdenkt, Franchise-Nehmer zu werden.
Ja, absolut. Also es gibt ganz stabile und gute Franchise-Systeme.
Definitiv.
Absolut. Ich für mich sag niemals nie im Leben, aber ja, erstmal, ich hätte keine Lust mehr auf ein Franchise.
Ja. Aber bei dir fällt gerade noch ein, könnte man einen schönen Aspekt auch nennen, weil neben diesem einen Kern oder These, die ich, oder was heißt These oder Empfehlung, die ich immer auf den Weg gebe, sich selber damit auseinanderzusetzen, sehr intensiv auseinanderzusetzen, ist auch immer genau hinzuschauen, was sind denn meine Bindungselemente in so einem Franchise-System? Also was an Mehrwert bringt mir der Franchise-Geber gegenüber dem, was ich auch alleine machen könnte? Und das kann man bei dir ja sehr schön darstellen. Das ist nämlich der gleiche Grund, warum ich mich letztendlich auch mit einem Grund für Immergrün entschieden habe, weil Immergrün hat uns etwas gebracht, nämlich den Standort. Oder Immergrün hätten wir diesen Standort nicht gekriegt, oder zumindest bei mir in Kassel wäre es so gewesen. Bei dir weiß ich nicht, vielleicht hättest du ja offensichtlich wahrscheinlich auch so bekommen.
Ich hätte so bekommen, ja.
Aber das ist ja ganz oft so, dass kann ja ein wichtiges Bindungselement eines Franchise-Gebers sein, weil letztendlich kann man ja jetzt mal sagen, Smoothies-Rezepte kann man sich selber raussuchen, hast du auch gemacht, haben wir auch gemacht, wie man Wraps belegt, du kannst das durch Baguettes und so weiter, also dieses Know-how hat man ja, das kann ja nicht das Bindungselement sein. Die Marke zu dem Zeitpunkt hatte Immergrün, weiß ich nicht, 20 Standorte oder so, als wir gestartet sind, kann auch noch nicht so das richtige Bindungselement sein. Was mich da wirklich gecatcht hat, war, dass die mir Standorte besorgen konnten, weil wir sind ja mit unserem Konzept gefühlt 1,5 Jahre durch Deutschland getingelt, haben keinen Standort gefunden, zumindest nicht die Standorte, die wir haben wollten. Und das kann ein Bindungselement sein und ich fand es total toll, mich nicht mit diesen ganzen Themen, wie mache ich Produkte und so weiter, auseinanderzusetzen. Also da muss man immer ein bisschen gucken. Letztendlich ist Franchising eine Investitionsentscheidung. Ne? Ich kaufe
Wissen.
Ich kaufe Wissen, ja. Know-how, Weiterentwicklung, ja, ja, und so, dann noch weiter gedacht. Gut. So, dann bist du weiter durchgestartet mit.
Mit Donuts Deluxe. Da ging es dann darum, das war mein erster eigener richtiger Brandaufbau mit Produktentwicklung und allem drum und dran. Also, ich kann mich noch an die ersten Entwürfe von dem Donuts Deluxe Logo erinnern. Das musste dann echt voll schnell gehen, weil wir vor Weihnachten noch in den Eiscafés starten wollten. Das hatte mit Donut Logo oder so nicht viel zu tun. Wir hatten uns ein bisschen an das Eiscafé Logo angelehnt. Es sah eigentlich aus wie eine CD, wo einfach nur Donuts Deluxe drauf stand.
Ja.
Bis dann so im nächsten Step eine Werbeagentur beauftragt wurde, die so ein richtiges Portfolio gebaut hat und ich dann so zu der Findung von Donuts Deluxe kam und auch meine eigenen Ideen und alles da so habe einfließen lassen. Und ja, dann hatten wir Donuts Deluxe auch im Online-Shop. Also unser Ziel war auch, einen Online-Shop zu errichten, wo die Menschen sich einfach Donuts online nach Hause liefern lassen konnten und immer noch können. Und dann haben wir halt in den Eiscafés und auch für andere Cafés angefangen, Donuts zu produzieren. Und auch da war ein riesen Learning. Ich habe jeden Handschritt und jeden Produktionsschritt einmal selber durchgemacht und selber durchlebt.
Ja. Und hat es mit dem Online-Shop dann auch funktioniert letztendlich?
Ja, es hat auch lange gedauert, bis ich den an den Start gekriegt habe. Aber Donuts Deluxe Online-Shop existiert auch immer noch. Und gerade während der Corona-Zeit war das wirklich exorbitant viel, was da bestellt wurde. Ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Es kam Bestellung rein en masse und da auch gelernt, Google AdWords, wenn man so einen Online-Shop macht, muss man einfach Geld investieren in Social Media und in Google-Kampagnen, damit man einfach besser gefunden wird.
Ja, und ein weiterer Entwicklungsschritt für dich war ja dann, du hast ja am Anfang, hast du ja auch gesagt, du bist da immer nach Paderborn runtergefahren in die Produktion von La Luna, weil ihr da gefertigt habt.
Ja.
Du tatsächlich jeden einzelnen Donut selber gefüllt.
Ja, auf jeden Fall. Also die ersten, ich weiß nicht, 150, 200.000 Donuts, was es waren, die wirklich sind alle durch meine Hände gegangen. Und ja, der Ansatz damals war halt, ich bin so dankbar, dass die Jungs mich da auch so aufgefangen haben und auch ein bisschen mit aufgebaut haben. Es war ja da immer noch, so eine Insolvenz dauert ja ein bisschen, bis das alles durch ist. Und ja, da war der Ansatz halt zu sagen, komm, produziere bei uns in den Filialen oder in der Eisproduktion. Wir haben hier genügend Platz und Kapazitäten, großes Tiefkühllager, Schockfrosttunnel und so weiter. So habe ich gesagt, okay, ich nehme das Pendeln in Kauf, Autofahren, hat mir Spaß gemacht. Aber es wurde dann irgendwann nach 2 Jahren echt viel, wo ich 60, 70 Stunden im Monat nur allein im Auto verbracht habe. Habe auch teilweise nachts produziert, auf der Raststätte gepennt und so weiter. Und dann im nächsten Tag noch eine Schicht im Eiscafé und so weiter gemacht. Wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe mich wieder gefangen, ich stehe wieder mit beiden Beinen auf dem Boden. Jetzt schaue ich bei mir im Ort, ob ich hier eine kleine Fläche kriege, wo ich dann die ganze Produktion zu mir hole und investiere wieder ein bisschen, hatte wieder ein bisschen Mut gewonnen. Ich wollte am Anfang auch überhaupt nichts mit Personal zu tun haben und am Kunden arbeiten. Ich war einfach fröhlich, froh und dankbar, in meiner Produktion zu stehen, Musik zu hören und da einfach mein Ding zu machen. Also auch das war ein wichtiger Step, weil du denkst sehr viel über alles nach, was du reflektierst viel. Und das hat mir auch sehr, sehr viel gebracht.
Ja, du hast ja dann auch einen Fabrikverkauf draus gemacht.
Ja.
Produktion, ich glaube, an 2 Tagen konnte man dort auch.
Ja, genau. Hab so einen kleinen Werksverkauf gemacht an den Tagen, wo sowieso Donuts immer produziert wurden. Donnerstags immer für einen Online-Shop. Wir haben montags und donnerstags haben wir immer für einen Online-Shop produziert. Und da habe ich dann einfach so einen kleinen Werksverkauf mit draus gemacht. Den Donnerstag und Freitag haben wir dann Donuts vor Ort mit angeboten zum vergünstigten Preis.
Ja, und irgendwann weiß ich noch, bist du auf mich zugekommen und hast gesagt, hey, es könnte sein, dass sich jemand bei mir meldet, weil der würde gern Franchise-Nehmer bei dir werden.
Oh, jetzt helf mir auf die Sprünge.
Ja, und das ging es um die erste Fläche am Königsplatz. Da hast du irgendeinen Interessenten, der wollte am Königsplatz, wo ein ehemals Café drin war, wo dann Dean und David reingegangen ist, wollte irgendjemand, oder wolltest du das selber?
Ich glaube, ich wollte es sogar selber machen und das dann per Franchise.
Und das dann per Franchise.
Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Weil du dann, ich glaube, es war nur eine kurze Phase,
ja,
wo du tatsächlich die Idee hattest, dann ein großes Franchise-System draus zu machen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, der Gedanke war auch da.
Aber war schnell wieder verflogen, weil es gibt ja tatsächlich, also ein Donut Deluxe, ich weiß nicht, ob das Franchise ist oder ob du dem einfach den Namen gegeben hast, hast du Donut Deluxe in Melbourne, ja,
ist ein Freund von mir, der hat mit bei mir im Online-Shop gearbeitet und er wollte sich schon immer selbstständig machen. Das war wirklich einfach nur so ein Freundschaftsprojekt, wo ich gesagt habe, komm her, ich will von dir kein Geld haben, nimm einfach den Namen und nimmst die Kartons und mach da dein eigenes Ding draus. Aber ja, wie du sagst, der Gedanke war kurzweilig da, Donuts Deluxe als eigene Franchise-Marke zu etablieren. Aber ist dann irgendwann einfach wieder im Sande verlaufen. Ich glaube, ich hatte nicht die Eier in der Hose, um das einfach durchzuziehen.
Ja, man könnte es vielleicht auch mit Weitsicht etwas höflicher formulieren, weil ich glaube, Donut-Konzepte tun sich echt schwer am Markt. Es gibt ja extrem viele Donut-Konzepte. Ja, ja. Ich war jetzt auch wieder auf der Franchise-Messe in Frankfurt, auch da waren wieder viele Donut-Konzepte, wo ich mich immer frage, die sind alle toll aufgemacht, sehen alle toll aus, sind alle hip und so weiter. Aber wo genau da jetzt für alle die Marktberechtigung klingt so hart, aber ob es da wirklich so viel Marktnachfrage, sagen wir es mal so, gibt, dass man, weil der Engpass sind ja immer diese teuren Mieten, die man dann auch hat, ne? Auch das war ja, wo du dann auch Abstand vom Königsplatz genommen hast, weil die Fläche ja so elendig teuer war und die auch null verhandlungsbereit waren,
ja,
oder wenig verhandlungsbereit zumindest, dass man sagt, boah, da so ein Mono-Konzept, ist ja eh immer eine Gefahr, Monokonzepte in der Gastronomie zu haben. Obwohl ja alle sagen, Spezialisierung ist total toll, ist an sich auch total toll. Aber ob das in der Gastronomie immer so richtig ist, wenn man dann auch zu nischig ist.
Absolut. Und Donut ist halt auch ein Produkt, was im Sommer fast gar nicht läuft, ne? Also Royal Donuts, mega, was die da auf die Beine gestellt haben. Die haben das Produkt Donuts wieder salonfähig und auch richtig hip gemacht. Da hab ich natürlich auch mit von profitiert. Gerade auch während der Corona-Zeit, ganz, ganz klar. Aber die haben das Konzept Donut neu angepackt. Aber wie du auch sagst, das merkt man jetzt ganz deutlich. Es haben auch wieder ganz, ganz viele Donut-Läden, die alle wie Pilze aus dem Boden gesprießt sind, auch wieder geschlossen. Das war ein kurzer Hype. Donut ist ein etabliertes Produkt.
Absolut, ja.
Definitiv. Aber man braucht was drumherum. Ob das Säfte, Smoothies, ein Kaffeekonzept mit drumherum ist. Aber wie du sagst, so ein reines Monokonzept ist wirklich, wirklich schwer.
Ja, zumal, du kriegst ja Donuts auch mittlerweile bei jedem Bäcker, bei jedem Selbstbedienungsbäcker. Ist ja Wahnsinn, wie leicht auf einmal Donuts zugänglich sind, um sie zu bekommen. Das ist ja kaum noch der Engpass. Aber ich muss da auch echt mal eine Lanze für brechen. Ich kenne Royal Donuts nicht jetzt als Kunde, aber die Donuts, die Immergrün damals hatte mit Pink Pack, die waren schon Hammer. Das muss man echt mal, sagen.
Definitiv. Das war auch seinerzeit einfach schon voraus, ne? Also der Donut-Hype kam ja dann auch durch Royal, weil die einfach exorbitant geile Donuts gemacht haben mit Snickers drauf und so weiter. Diesen Gedanken hatte ich auch, aber ich habe das nicht umgesetzt bekommen, weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt damals, ich war nicht gewillt, so krass nochmal ins Risiko zu gehen. Ich brauchte da erst wirklich Zeit, um mich wieder zu fangen und zu sammeln. Und somit bin ich in diese Produktionsschiene reingerutscht. Was ich jetzt auch hauptsächlich so mache. Also ich produziere Rohlinge, gefüllte Donuts und die ganzen Schokoladen drumherum, die ich an andere Donutläden vertreibe.
Ja, bist da jetzt aber auch selber von der Handproduktion weg, oder? Also dass du wirklich noch da stehst und den Donut?
Ja, davon bin ich weg. Ich hab einen großen Hersteller gefunden, der mir die Donuts genauso produzierte, wie ich sie haben möchte und dann wird es vertrieben. Aber wir haben lange, bis vor einem Dreivierteljahr, bis mein erster großer Deal war ein Donutladen aus Marokko. Die hatten irgendwie 48.000 Donuts bestellt.
Kam das über La Luna zustande?
Nee, den hatte ich schon beliefert. Der hatte einen Laden in Leverkusen.
Ah, okay.
Da hatte ich ihn schon beliefert. Das war auch sehr geil. Er rief, glaube ich, Mittwoch an und sagte, hey, ich brauche ganz dringend Donuts, ich mache meinen Laden auf. Sag ich, ja, wann machst du denn auf? Ja, übermorgen.
Okay.
Sag ich, ja, ich habe mich noch nicht um Donuts gekümmert. Und ja, da bin ich da in die Bresche gesprungen und habe ihn da kurzfristig mit Donuts beliefert. Und die haben dann so ein Ding in Marokko aufgemacht. Ja, und da kam ich dann mit 48.000 Donuts um die Ecke, die ich dann habe auch schon in der Firma produzieren lassen. Und
ah, cool. Okay.
Und 1,8 Tonnen Schokolade verladen und so weiter. Die kamen mit dem großen Tiefkühl-LKW und haben das dann ja abgeholt. Und ja, diesen Ansatz verfolge ich jetzt mit den Donuts auch weiter.
Ja, aber was man so aus deinem unternehmerischen Tun ja auch gut sich mit rausziehen kann, ist, du bleibst ja prinzipiell nie stehen. Ne? Du entwickelst deine Geschäftsmodelle ja auch immer weiter. Ne? Und erkennst ja auch, okay, jetzt kann ich mit selber füllen, komme ich immer nicht weiter, hast ja Kapazitätsgrenzen, geht ja gar nicht anders.
Absolut.
Dass du dann sagst, okay, ich musste andere Lösungen finden, um dann auch weitere Geschäftsfelder zu erschließen.
Ja.
Also ich glaube, diese Fähigkeit und den Willen, sich immer weiterentwickeln zu wollen, den muss man einfach als Unternehmer auch haben.
Definitiv.
Sich nicht auf Erfolgen ausruhen und
ja, ganz, ganz klar. Also das habe ich auch gelernt, wie du gerade sagst. Klar ruht man sich mal auf seinem Erfolg aus.
Ist ja auch seinem auch gegönnt, ne? Also,
aber es kommt hintenrum, kriegt man es direkt wieder. Dein größter Feind ist dein letzter großer Erfolg. Und wenn du immer in der Vergangenheit bist und dich auf deinen Erfolgen ausruhst und dich da immer wieder zelebrierst, dann, wie du sagst, kommst du nicht weiter. Also
ja.
Annehmen, dankbar für sein, abhaken und alles wieder visualisieren, was du vorantreiben willst und weiter vorangehen. Ja,
Demut finde ich ganz wichtig.
Oh ja,
als unternehmerische Eigenschaft. Aber eine gute Überleitung jetzt auch, weil man könnte ja jetzt fast meinen, okay, jetzt bist du angekommen mit deinen Donuts. du musst die nicht mehr alle selber produzieren. Du hast große Kunden an der Hand, verkauft bis nach Marokko. Klingt ja alles richtig cool. Also Donuts läuft ja auch weiter, hast du gesagt. Aber für dich ist die unternehmerische Reise da ja immer noch nicht zu Ende. Sondern du hast gesagt, du gehst auch nochmal, zumindest in mir bekannt, zwei andere Richtung.
Ja, also eins hat sich auch aus der Donut raus entwickelt. Ich habe dann für Weihnachten und Silvester bei meinen Werksverkäufen wollte ich so richtige Banner-Donuts machen. Ne? Man kennt's von den Berlinern, die gefüllt sind mit Eierlikör und so weiter. Und ich wollte einfach Donuts, wo es auch ein bisschen auf der Zunge bitzelt. Ne? Also so Mongerie-Style im Donut.
Aber du kennst Ballern auch als Synonym für Alkohol trinken, ne?
Ja.
Ja, weil ich hatte, kleine Anekdote, mich hatte ein Franchise-Geber angerufen, mit dem ich verabredet war, auch um einen Podcast aufzunehmen. Und der hatte mich angerufen, als ich im Zug war und meinte, hey Thorsten, kannst du nicht in Böblingen schon aussteigen? Dann können wir noch ballern gehen. Ich gucke so auf die Uhr und denke so, wow, okay, 14 Uhr oder so, noch ein bisschen früh, um ballern zu gehen. Ich so, ja, aber okay, meinte ich auch so, ja, vielleicht ein bisschen früh zu trinken. Nein, wirklich ballern, schießen. Ich so, wie schießen? Ja, und dann sind wir auf eine Schießanlage gegangen.
Okay.
Fand ich auch witzig. Aber nur, ich hatte echt gedacht, ballern, okay. Hm.
Nee, man sagt ja auch, umgangsweise, es muss ballern.
Ja.
Und ja, wie gesagt, dann hatte ich halt Donuts mit Feuerwasser, habe ich das so schön gesagt, ins Leben gerufen, gerade für Silvester und Weihnachten. Und unter anderem war da auch ein Donut dabei mit Kirsche und Gin. Und da ist dann meine nächste Geschäftsidee entstanden, auf die ich auch niemals gekommen wäre, wahrscheinlich, wenn ich nicht im Ratio gewesen wäre.
Auch das zieht sich wie ein roter Faden durch deine Unternehmensgeschichte. Ist echt Wahnsinn, diese Puzzlestücke, die rückblickend immer wieder irgendwie zu irgendwas geführt
absolut.
Haben.
Absolut, alles führt zu irgendwas. Ne? Auch wenn man manchmal denkt, oh mein Gott, was will mir das Leben, das Universum damit sagen, das gerade alles so, aber es hat alles, hat wirklich alles seinen Sinn. Und wie du sagst, wenn man das mit Demut annimmt und dann entstehen auch wieder ganz, ganz tolle neue Dinge daraus.
Da kam übrigens auch der Spruch her, den wir ganz am Anfang schon zur Einführung gemacht haben, wo sich alle gefragt haben, was soll das denn jetzt? Jetzt macht alle seinen Gin.
Ja.
Nämlich bezogen, also A, weil du hier ein Merchandise-Pulli auch hast, also ich mache jetzt mittlerweile schon Merchandise, aber du bist in die Gin-Produktion gegangen. Nennt man wahrscheinlich gar nicht Produktion.
Gin-Hersteller.
Gin-Hersteller.
In diesem Sinne, zum Wohl.
Zum Wohl. Den müssen wir hier natürlich auch verköstigen. Jetzt muss man wieder aufpassen, wenn man jetzt hier im Podcast Alkohol trinkt.
ja, so kamen wir zum Gin. Wie gesagt, ich habe durch den Christian aus dem Ratio, der den Camp David Store damals gemacht hat, bin ich zum Gin gekommen, weil wir uns eines Abends zum Pokern getroffen haben und er hatte Gin dabei. Und ab dem Zeitpunkt an war Gin eins oder mein Lieblingsgetränk definitiv, wo ich gesagt habe, boah, hatte ich nie auf dem Schirm. Sehr, sehr lecker. Und somit habe ich dann auch immer mehr Menschen kennengelernt, die auch so Gin-affin waren oder sind. Und irgendwann kam der Gedanke mit einem meiner Partner, mit denen ich den Gin gemacht habe, eines Abends zu sagen, du, was hältst du davon, wenn wir einen eigenen Gin auf den Markt bringen?
Und ja, der du hast natürlich das Wort Ja gesagt.
Ja, ich habe überlegt, mit wem könntest du das zusammen machen? Also dieser Gedanke, einen eigenen Gin auf den Markt zu bringen, der war schon bei mir im Kopf.
Okay.
Und dann habe ich überlegt, okay, wer passt dazu, wer könnte da mitmachen und das Ding voranzutreiben. Und da kam mir der Danny in den Sinn. Danny, auch ein guter Freund, kenne ich schon aus der Schule, zusammen Tennis gespielt und auch leidenschaftlicher Gin-Trinker, mit dem ich immer gerne mal abends auch einen Gin getrunken habe, große Gin-Palette. Und da sagte ich, du Danny, pass auf, ich habe die Idee, wollen wir nicht einen eigenen Gin machen? Ich sagte, ja, sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Was hast du dir denn da so vorgestellt? Da habe ich gesagt, ja, wir machen einen Frau Holle Gin. Weil wir kommen aus sehr, sehr schlichten Ort, Tor zum Land der Frau Holle. Ich wollte was Regionales auf jeden Fall. Und auch über einen Freundeskreis vom Danny gibt es so ein schönes Ritual, immer am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Meißner zu fahren, an dem Frau Holle Teich. Da steht so eine große 2,50 Meter Holzstatue, die auch als Silhouette auf unserem Gin vorhanden ist. Ja, und da hatten wir halt immer dieses Ritual da oben, ein, zwei Schnäpschen zu trinken mit der Frau Holle, ihr die Holzbrüste zu kneten und so den Glück und das Segen fürs neue Jahr zu holen. Und wir sind nicht die Einzigen, denn die Dinger sind ganz schön abgegriffen da oben. Ja.
Ich glaube das jetzt mal so.
Auf jeden Fall. Also
ich kenne diesen Brauch nicht, aber gut.
Das hast du seit 10 Jahren bestimmt mindestens schon. Und ja, also nur zu empfehlen, wer mal auf dem Hohen Meißner ist, am Frau Holle-Teich zu fahren, ist wirklich, wirklich ein Ausflug wert. Ja, somit war der Gedanke entstanden, okay, wir machen Gin, wir nennen das Ding Frau Holle, haben erstmal markenrechtlich geguckt, wie sind wir da abgesichert, aber es ist ein Sagengut, von daher waren wir uns sehr schnell einig, okay, es wird ein Frau Holle Gin. Ja, und dann hatten wir überlegt, okay, wie machen wir das, mit wem machen wir das? Ich hatte schon Kontakte zu einer Distillerie, wo ich auch schon den Gin für meine Donuts besorgt hatte, mit denen war ich schon in Kontakt. Und dann kam über einen anderen Freundeskreis noch unser Dritter dazu, das war der Björn. Und Björn hat so eine kleine Mini-Tisch-Distille für einen Eigengebrauch zu Hause, wo wir was getestet haben. Und ich gesagt habe, du Björn, leih mir das Ding doch mal aus. Und sind ein paar Wochen ins Land gegangen, da habe ich nochmal angepinkt. Und sagte, du komm doch einfach zu mir, ich habe keine Lust, das Ding abzubauen. Also bin ich eines Sonntags zu ihm und wir haben was destilliert, was wir uns auch gleich in den Kopf geschüttet haben. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, du, ich erzähle dir jetzt eine Idee und vielleicht interessiert dich das ja auch und du bist dabei. Und da habe ich ihm gesagt, du, wir wollen Frau Holle Gin machen. Sagt er, weil er bei den Kirmes Borschen Heli ist. Sagt er, ja, ich habe schon immer mal den Gedanke, einen Holle Gin zu machen. Sag ich, okay, wenn es passt, stell ich dich jetzt den Danny vor und ab dem Zeitpunkt sind wir dann zu dritt und haben uns bei mir auf der Terrasse getroffen und auch einen schönen Gin-Abend zusammen verbracht. Und von da ab ging es wirklich nur noch voran, 1,5 Jahre. Die Entwicklung, auch da wieder konnte ich zum Glück viel auf die Entwicklung der Donuts Deluxe zurückgreifen, wie man so ein Brand entwickelt und so weiter. Wir hatten da super kreative Leute mit am Start, auch über einen alten Freundeskreis. Der eine arbeitet bei Welt der Wunder und schreibt da den redaktionellen Teil. Der hat uns sehr viel von den Texten auf der Flasche gemacht. Und auch der Grafiker, absoluter Gin-Liebhaber, der hat gesagt, ey, es wäre mir eine Ehre, wenn ich die Flasche für euch entwerfen dürfte. Und ja, da hat einfach eins ins andere gegriffen, bis wir dann 1,5 Jahre später unsere erste Gin-Flasche auf den Markt gebracht haben.
Okay, Wahnsinn. Aber 1,5 Jahre später hast du gerade gesagt.
Ja, also es hat so lange gedauert, um überhaupt den richtigen Gin zu finden. Für uns war es wichtig, was machen wir regional als Botanical mit rein? Und da kam für uns nur der Mohn in Frage, der auf Meißner, der Frau Hollemohn, so wurde er auch verkauft. Einer der größten Mohnanbauern in Deutschland, das ist der Pion Zippel, der da oben seine Mohntenne hat. Also der macht auch Planwagenfahrten durchs Mohnfeld und okay. Dann machen wir auch Gin-Tastings im Mohnfeld und so weiter. Und ich habe da einfach ganz unverbindlich angerufen und sagt, du, hier, so sieht's aus. Wir wollen hier einen eigenen Gin machen und würden gern deinen Mohn als Frau Hollemohn da erwähnen. Ist das denn für dich in Ordnung? Und sagt er, ja klar, auf jeden Fall. Komm vorbei, die ersten 20 Kilo Mohn schenke ich euch. Könnt ihr einfach rumprobieren und rumtesten.
Ah, cool.
Ja, dann haben wir den Mohn genommen und sind zu der Destille, wo wir das machen lassen wollten oder jetzt auch machen lassen, sind da mit dem Zug hingefahren. Das war irgendwo im Nirgendwo. Hatten da einen Termin um 14.30 Uhr, sind eine halbe Stunde mit dem Taxi irgendwo in die Pampa gefahren. Da gab es da keinen, er hat uns da rausgelassen und die im Hotel hat schon gesagt, ja, wie, ihr seid ohne Auto hier, ja, wir sind ohne Auto hier. Und mussten dann ein paar Kilometer weiter in die Distille. Gab aber kein Taxi, wir haben kein Taxi mehr erreicht und nix. Hatten den Termin, also haben wir angefangen zu trampen. Hab in der Distille keinen erreicht, die hatten Mittagspause. Dann konnte ich ihm noch eine E-Mail schreiben. Und irgendwann kam er uns dann entgegengefahren und macht Fenster und sagt, seid ihr die drei Verrückten? Ja, wir sind die drei Verrückten. Ja, komm, dann steigt mal ein. Und dann haben wir ihm unsere Idee erzählt, was wir vorhaben, welchen Gin, Frau Holle Gin mit Mohn und so weiter. Und dann haben wir da rumentwickelt. Erst haben wir gesagt, Mohn im Gin gibt es so nicht, kennen wir nicht, gibt es überhaupt Geschmack ab? Und es war so heftig prägnant einfach, dass man die ersten Destillate überhaupt nicht trinken konnte. Es hat so moderig und muffig geschmeckt. Okay. Es war einfach nur ekelhaft. Und wir konnten den Geruch, weil wir selbst Mohndestillat angesetzt haben, konnten wir überhaupt in Verbindung setzen, okay, das ist der Mohn, was du hier so rausriechst und was so rausschmeckt. Ja, und wie gesagt, anderthalb Jahre später hatten wir dann unseren ersten Gin, den wir im Edeka vertrieben haben. Unser Edeka-Markt in Hesse-Schlichtenau, der hatte das schon mitbekommen und hat uns da megamäßig unterstützt. Hat gesagt, Jungs, super geile Idee. Ich kaufe euch schon eine ganze Charge ab, obwohl noch nichts da ist. Dann könnt ihr ein bisschen mehr bestellen. Also er hat uns da finanziell auch einfach so unter die Arme gegriffen, was uns den Start viel, viel leichter gemacht hat, als wenn wir es alleine gemacht hätten.
Okay. Und man kann die jetzt online bestellen?
Ja.
Euren Gin? Also verlinken wir ganzen Internetseiten auch zu den Donuts. Und aber ihr verkauft auch in die Gastronomie rein?
Ja, wir sind gastromäßig. Wir haben gestartet während der Corona-Zeit, da gab es keine Gastro, ja. Aber wir hatten das Glück, über den Einzelhandel bei Edeka mit in mehrere Filialen reinzukommen, über den Verbund unser köstliches Nordhessen. Und somit hatten wir schon ein Standbein in mehreren Feinkost-Spirituosenläden und so weiter. Unsere erste Charge waren 364 Flaschen. Das war vier Tage vor Weihnachten damals. Pion und ich haben uns dann ins Auto gesetzt, weil die Spedition nicht liefern konnte und haben dann das Auto bis unter das Dach voll gerammelt und haben das abgeholt, sind nach Hause gefahren, haben den Danny noch überrascht, der hatte Geburtstag den Abend, der gesagt, ach, ihr fahrt doch jetzt nicht wirklich da hin und holt den Gin noch ab. Und wir haben es aber gemacht und haben dann nachts von Freitag auf Samstag noch die ersten Gins selber per Hand mit der Heißklebepistole oben das Wachssiegel drauf gemacht und handschriftlich beschriftet und beklebt und die Booklets, also alles in Handarbeit gemacht. Und sind dann Samstag, wie gesagt, das erste Mal gestartet und waren drei Wochen später restlos ausverkauft. Also waren alle 364 Flaschen, bis auf die paar, die wir getrunken haben, waren wir komplett ausverkauft und saßen dann wirklich wortwörtlich erstmal auf dem Trocknen. Und dann haben wir gesehen, okay, das war eine Schnapsidee und aus der Schnapsidee machen wir jetzt eine Geschäftsidee. Und ja, dieses Jahr im Dezember haben wir unser zweijähriges Bestehen. Wir haben mittlerweile, ich glaube 27 oder 28 Edeka-Märkte, die bei uns abnehmen. Bei Rewe sind wir ganz, ganz frisch gelistet, auch als Streckenlieferant. Und jetzt kommen die Gastronomie kommt jetzt hinzu und es wird immer weiter und breiter unser Umkreis.
Ja, Glückwunsch auf jeden Fall schon mal dazu. Ihr habt aber jetzt auch noch weitere Produkte, meine ich mich zu erinnern.
Wir sind gerade dabei, den zweiten Gin auf den Markt zu bringen. Das soll eine Goldmarie oder eine Gold Edition werden. Da sind wir gerade noch dabei. Das fertige Destillat steht schon. Irgendwann wollen wir auch mal die Pechmarie rausbringen, aber da geht es erstmal um die rechtliche Klärung, ob wir das wieder so nennen dürfen, weil ja. Es gibt schon einen Goldmarie-Gin, der aber mit der Geschichte der Frau Holle nichts zu tun hat. Und ja, da wollen wir erstmal auf Nummer sicher gehen,
okay,
dass wir das dann auch so machen können.
Und du hast mir erzählt, ihr seid ja auch so ein bisschen, ich nenne es mal, in eine Nische mit reingegangen, was vielleicht gar keine Nische ist, aber dass auf einmal auch viele Musikgruppen und so weiter, also im Hip-Hop, also ich höre ja viel Hip-Hop und du ja auch, da kennt man das ja, dass viele Rapper irgendwie nur eigene Sachen noch rausbringen, gerade Wodka und so weiter und so fort. Und ihr habt da jetzt, mache ich auch schon eine Anfrage, oder das macht ihr auch tatsächlich?
Wir machen schon für einen, das ist der Henry Raubein, also auch ein Junge bei uns aus dem Ort, aus Vellmeden, der die Musikkapelle Raubein, der hat sein eigenes Musikgenre jetzt auf den Markt gebracht, ist im März mit seinem Album gestartet und ist direkt in die Top 20 der deutschen Albumcharts gerappelt.
Ah,
so eine
cool
Mischung aus Santiano, also irische Musik mit deutschen Texten.
Ja.
Ne? Also es nimmt einen mit, er erzählt aus dem Leben definitiv. Und er kam auf uns zu und sagt, wo auch noch alles im Aufbau bei ihm war, sagt er, Jungs, ich habe ein Lied dabei, das heißt Alles für Gin. Da singe ich, wie ich am Abend auf einer Hochzeit war und eigentlich alles eingetauscht habe, nur um noch ein Glas Gin irgendwo zu kriegen. Die Hose, die Schuhe, whatever. Sagt er, ich will einen eigenen Gin haben, aber den mache ich, wenn dann nur mit euch, weil er will auch regional alles herstellen lassen. Ja, und somit sind wir dann auf die Idee gekommen, oder Henry hat uns auf die Idee gebracht, okay, wir produzieren auch Gin für andere als Merchandise.
Ja, cool. Jetzt könnte man an der Stelle sagen, okay, jetzt ist der Christian Heller vielleicht angekommen. aber dann kam noch eine Idee auf den Tisch.
Ja, auch in Verbindung mit Henry. Mit Henry zusammen, auch bei mir in der Produktion, seine Flaschen abgeholt, gemütlichen Gin getrunken. Und wir hatten die Idee damals, eine eigene Destille zu bauen. Und da hatten wir uns schon eine Fläche angeguckt mit einem kleinen Club innen drinne. Das hat sich aber anders so ein bisschen verschoben, weil das auch ein mega krasses Invest ist, wo wir gesagt haben, nee, das Risiko gehen wir noch nicht. Wir haben hier unseren Destillateur, der für uns produziert in einer absolut super Qualität. Und das habe ich ihm erzählt. Und so kamen wir auf die Idee, okay, dann machen wir da eine Party- und Event-Location mit einem kleinen Club. Das wird der Club Holle werden. Hat man jetzt gerade erst Mietergespräch, also nächstes Jahr im März werden wir mit dem Umbau beginnen, wenn alles so klappt. Und ja, dann wird's einen kleinen Club geben, Club Holle, und oben eine Party- und Event-Location bis 250, 300 Leute, wo so kleine Gigs, Newcomer-Bands und so weiter da auftreten werden.
Und der ist in Heli?
Das ist in Hessen-Schlichtenau.
Hessen-Schlichtenau, okay.
Direkt an der Bundesstraße unterhalb von McDonald's. Da wird es dann einige Veranstaltungen geben, Outdoor wie Indoor.
Und ihr macht ihr wieder im gleichen Team wie mit dem Gin, oder?
Nee, komplett andere Konstellation.
Okay. Also das Thema Gründerteam hatte ich offensichtlich nicht abgeschreckt.
Nein. Definitiv. Man sieht ja, was daraus auch Tolles alles entsteht. Und ich meine, wo wir in Köln gearbeitet haben, das hat ja auch mega, mega mäßig viel Spaß gemacht. Definitiv. Ja. Und wir hatten auch im Dienst unsere tollen, lustigen Zeiten.
Absolut, definitiv. Privat immer.
Ja. Also man lernt auch viel dazu, ne? Man lernt auch selber manchmal Dinge einfach loszulassen und nicht auf allen zu beharren und da es auch einfach manchmal laufen zu lassen.
Ja, sehr schön. Also, Gin läuft, Event Location kommt noch, Donuts gibt's auch noch. Wahnsinn. Wirklich, ich finde es also wirklich eine mega spannende Gründungsgeschichte und Unternehmergeschichte. Ich würde jetzt mit dir gerne noch zwei Kategorien machen, die ich immer mache hier in diesem Podcast. Die eine Kategorie nennt sich Freestyle, die andere Props. Bei Freestyle geht es darum, ich nenne dir einfach einen Begriff, einen Halbsatz, und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt.
Okay.
Ich habe ein paar mehr Begriffe jetzt. Fangen wir mal mit einer Frage an. Was ist dein Lieblingssmoothie von Immergrün?
Das war der Erdnussfreak.
Das war der Erdnussfreak. Das heißt, wo wir nicht wissen, ob es ein Bubble-Smoothie war.
Ja.
Wir recherchieren das mal. Weißt du aber noch, was ansonsten für Zutaten drin waren?
Erdnussbutter, weiße Schoko, dunkle Schoko, Naturjoghurt, Milch, Eiswürfel.
Da waren keine Bubbles drin, oder?
Nee. Nicht für nee. Nee. Ja. Nee. Aber es gab ja dann den Erdnussfreak. Ich glaube, das waren Bubbles-Mussi, den es dann aber auch fest in der Karte gab.
Ja. War das tatsächlich am Anfang? Gut, wir finden es nicht mehr raus. Aber was safe ist, ich hoffe, da sind wir uns einig. Wir hatten damals, als wir die Immergrüns hatten, hatten wir das noch mit Girardelli-Schokolade. Und die viel, viel besser als die Schokolade, die es leider aktuell bei Immergrün gibt. Die war echt mega, mega vom Geschmack her. Arschteuer im Einkauf, deswegen gibt es sie auch nicht mehr. Aber geschmacklich war die top. Also Erdnussfreak mit Girardelli-Schokolade würde ich mitgehen. Wobei ich immer eher die fruchtigen mochte. Also meins war ja Orange Feeling.
Auch meins war definitiv, ganz klar.
Dann Nuppel.
Nuppelverbrennung, also ja, das war legendär. Das war mein erster Karneval auch in Köln mit euch zusammen. Also ja. Danke Christiane, danke Burkhard, danke Thorsten. Das war wirklich der Knaller.
Wie immer der Nuppelverbrennung. Du kannst das vorher nicht.
Ich kann das vorher nicht, nein, ich kann das vorher noch nicht.
Ja. Also. Und wir haben coole Frikadellen kennengelernt.
Ja, also Altpoller Wirtshaus.
Altpoller, genau richtig.
Boah, das war gehacktes Brötchen und Frikadellen. Ich glaube, da haben alles gegessen, die Nacht, was die noch da hatten. Das war einfach eine mega schöne Zeit auch.
Ich will nicht Falsches sagen, aber ich meine, traditionell ist eine Nuppelverbrennung an einem Mittwoch oder so.
Mittwoch. Man
muss am nächsten Tag.
Mittwoch, wo man dann irgendwie für alle Sünden kriegt man verziehen, die man während des Karnevals angestellt hat.
Ja, aber wir mussten am nächsten Tag arbeiten. Das war sehr bitter. Das war sehr bitter. Delfin.
Ja, ich bin 10 von 10 Delfin. Es gibt so ein schönes Persönlichkeitsmodell von Tobias Beck, wo man lernt, welcher Menschentyp man wirklich ist. Das gibt es auch in verschiedenen Farbkategorien. Das ist auch sehr wichtig, gerade im Unternehmerischen, wenn du unterwegs bist. Welchen Menschentyp habe ich gegenüber sitzen? Den Hai, den Delfin, die Eule oder den Wal. Jeder Menschentyp hat so seine spezifischen Dinge. Und klar sind in jedem von uns, jeder Typ ist ein bisschen enthalten. Bei dem einen ist es extrem ausgeprägt, bei dem anderen nicht. Aber das hat mir sehr viel gebracht, im Freundes-, im familiären und auch im geschäftlichen Bereich, einfach zu wissen, egal ob am Telefon oder beim Gegenübersitzen, mit welchem Menschentyp spreche ich einfach gerade. Dass man die gleiche Sprache dann spricht.
Ja, kannst du ganz kurz sagen, was zeichnet einen Delfin aus? Kann man das in zwei Sätzen sagen? Oder was sind die Merkmale von einem Delfin?
Was sind die Merkmale von einem Delfin? Party, Freude, Spaß, Dinge einfach zu tun, ohne genau zu planen, einfach erstmal machen und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Wobei der Menschentyp Eule ganz klar strukturiert, planmäßig vorangeht. Also das sind lustige Konstellationen. Ne? Also Delfin macht Bungee-Sprung und die Eule guckt erstmal, wie viele sind denn wirklich verunglückt letztes Jahr beim Bungee-Springen.
Okay, aber gut, passt ja ganz gut zu dir auch.
Ja,
einfach mal machen.
Ne? Ja, einfach machen. Also das.
Ja, ist oftmals auch echt eine wichtige Unternehmereigenschaft. Also es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung natürlich. Ja. Aber manche, die Eule wahrscheinlich, die wird sich alleine nie selbstständig machen, weil sie immer nur guckt, was könnte jetzt noch die Gefahr sein?
Ja, immer zum bestmöglichen Zeitpunkt. Also, und meistens entwickeln sich auch die Dinge. Du fängst erstmal an zu machen und im Prozess kriegst du wieder neue Gedankenanstöße und du siehst aus einer anderen Perspektive, das, was am Anfang die beste Lösung war, denkst du auf einmal, oh mein Gott, nein.
Ja.
Also das lernst du wirklich, wirklich durchs Machen einfach.
Ja, also es bestehen ganz viele von den Unternehmern, die ich auch hier schon im Podcast hatte, dass es echt wichtig ist, einfach mal anzufangen. Und dann ergibt sich eh so viel Neues, das kann man vorher alles gar nicht planen.
Ja.
Und manchmal macht es ja auch keinen Sinn, das, was man vorher geplant hat, stur dran festzuhalten. Hatten wir schon mal, man braucht die Flexibilität, Sachen zu verändern, sich weiterzuentwickeln, sich anzupassen. Was ist für dich unternehmerische Freiheit?
Unternehmerische Freiheit ist mir meine Zeit selber einteilen, meine Zeit selber einteilen zu können, definitiv. Und daraus dann auch irgendwann eine finanzielle Unabhängigkeit so zu entwickeln, dass ich mir meinen Lifestyle oder das, was für mich wichtig ist, selber kreieren kann.
Ja, scheint dir wirklich wichtig zu sein, du redest auf einmal so ernst. wie stehst du zu der These, dass man als Unternehmen auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ist es wirklich Glück oder zur richtigen Zeit, am richtigen Ort? Sind das dann die Dinge, wo man vorher gescheitert ist, die dann zu dem Guten führen? Also richtig Glück, weiß ich jetzt nicht, ob ich wirklich sagen würde Glück, sondern immer dieses Streben, weiterzumachen, immer wieder neu zu visualisieren, sein Ziel nicht aus den Augen zu lassen, das, was einen wirklich antreibt. Und dann, glaube ich, kommt man am Ende oder man kommt dahin, wo man hin möchte.
Ja, ich hatte das, da schließt ein bisschen den Bogen jetzt zu, ich hatte ja erzählt, ich war eingeladen bei einem Franchise-Partner, der Ballern, mit dem ich ballern gegangen bin, ist, den ich übrigens eine Flasche Gin von dir mitgebracht habe. Den Holle Gin, weil ich hatte eine Wette verloren und war ihm eine Flasche Alkohol schuldig. Und da habe ich ihm den Holle Gin mitgebracht, weil ich gesagt habe, ich bringe natürlich aus der Region was mit. Und der hatte die Definition von Glück, ich muss sie richtig zusammenkriegen, ist die Summe der richtigen Entscheidung. Also er glaubt nicht an das Thema Glück.
Ja. Ich auch nicht.
Sondern er sagt, es ist immer klar, man trifft auch falsche Entscheidungen, keine Frage, aber die Summe der richtigen Entscheidung führt zu dem Erfolg.
Ja.
Das hat er mir noch erklärt, er wünscht nie viel Glück, sondern immer nur viel Erfolg.
Ja.
Fand ich auch eine ganz spannende.
Das stimmt.
Interpretation.
Ja, Erfolg ist kein Glück. Eins meiner Lieblingslieder, Kontra K. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.
Genau. Oh. Hatte ich auch zitiert in meiner ersten Folge, die ich aufgenommen habe, warum man diesen Podcast hören sollte. Wobei ich eher der Meinung bin, dass man manchmal auch immer ein Quäntchen Glück braucht, tatsächlich. Aber da ist ja immer die Frage, schafft man das Glück nicht selber? Ne? Man ist selber dafür verantwortlich, dass man dann auch irgendwann Glück hat. Also das, was man als Glück bezeichnet, ist wirklich eine schwierige Frage. Ich habe mich ja auch nie in der Literatur beschäftigt, wie das definiert ist und so.
Das stimmt. Also ich glaube auch, das Glück erschaffst du dir selbst.
Dann, wenn ich dich, das ist immer total nervig, wenn man sich so festlegen muss auf eine Sache, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen muss?
Immer wieder einmal mehr aufzustehen, als du hingefallen bist.
Also wieder Rocky.
Wie Rocky, ja. Und dich nicht von Meinungen anderer leiten lassen, sondern auf dein Bauchgefühl und auf dein Gefühl wirklich zu vertrauen und dem hinterher zu jagen. Weil es gibt so viele Menschen, das habe ich auch in meinem Umfeld kennengelernt, du hast geile Ideen, unterhältst dich und man geht dann weg und ist total deprimiert, weil man gar nicht auf einer Wellenlänge war und die Menschen einem erstmal aufgezeigt haben, was kann alles schief gehen, anstatt zu sagen, okay, das kann klappen, weil das und das. Also da wirklich eine der wichtigsten Eigenschaften ist, seinem Bauchgefühl zu vertrauen und dem hinterher zu jagen.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir zur letzten Kategorie. Wie gesagt, hatte ich schon gesagt, nennt sich Props. Hier geht es darum, hast du eine Lead-Empfehlung für unsere Hörer? Es gibt eine Spotify-Playlist, ja. Unternehmer Jam Session. Dort sollen in erster Linie Motivationssongs drauf sein, kann aber auch alles andere sein. Irgendein Song, den du einfach gerne hörst, entweder wenn es dir gut geht, schlecht geht.
Also ein Mindchanger während dieser Phase, ich habe auch irgendwann dann mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen, war von Fetsum. Jetzt habe ich das Lied vergessen, wie es heißt. Dann nehmen wir erstmal Kontra K, Erfolg ist kein Glück.
Ja, hat's ja gerade schon gesagt. Und Fetsum.
Vorhin habe ich es noch gesagt.
Wir reichen es nach. Fetsum, wir verlinken es sowieso. Vielleicht fällt es uns noch gleich noch ein. Die zweite Sache, hast du eine Buchempfehlung? Irgendwas, was dich geprägt hat, unternehmerisch?
Ja, von Bodo Schäfer, Gesetz der Gewinner.
Sehr schön. Wurde auch noch nicht genannt. Erstaunlich ist auch, dass Lieder fast gar nicht doppelt genannt werden von den ganzen Interviewpartnern.
Ja.
Und sehr wenig Hip-Hop genannt wird. Ich habe eigentlich diese Playlist gemacht in der Hoffnung, dass da neue Hip-Hop-Lieder reinkommen, aber Unternehmer sind nicht so Hip-Hop-affin, wie ich dachte.
Ja, jeder interpretiert ja in diese Lieder auch andere Dinge rein und so weiter. Ne? Das war auch mit Henry, wo er gesagt hat, ey, Wahnsinn, ich habe diese Musik hier geschrieben und jetzt sehe ich erstmal, was die bei anderen Menschen anrichtet und was bei anderen Menschen dadurch ankommt und mir wiedergespiegelt wird. Also er sagt auf, einfach der absolute Knaller.
Ja, sehr schön. Dann danke ich dir für das Gespräch. Wir drücken uns jetzt gegenseitig die Daumen, dass es nicht gleich wieder abstürzt, wenn ich hier auf Stopp drücke. Wir sind wieder bei über eine Stunde 30. Also wir haben nahezu die gleiche Zeit wie beim letzten Mal. Ich drücke gleich schnell auf Stopp. Vielleicht ist ja eine Stunde 40 irgendwie so ein Limit bei diesem Programm. Vorher lass das nochmal schön klingen. Yes. Und damit einen schönen Abend euch, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Übrigens, es ist schon relativ spät am Nachmittag, während wir hier aufnehmen und die Gläser klingen lassen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Real Talk mit Christian wie ich und ihr konntet euch jede Menge Inspiration, Motivation, Impulse und Anregungen aus dem Real Talk herausziehen. Und ich löse das Versprechen aus dem Intro ein, das Outro kurz zu halten. Ich bin für heute draußen wie der Gin aus der Flasche. Das war jetzt zugegebenermaßen ein sehr verzweifelter Versuch, etwas in Kombination zu bringen. Mit Gin, Flasche, Flaschengeist wegen den Hollebrüdern und alles, was man hinterher ja irgendwie erklären muss, ist nur so halb cool. Von daher ein neuer Versuch. Ich bin draußen wie die gerade getätigte Vorbestellung des neuen Sam Similia Albums mit More Loco Plus Daddy Home heißt das Album. Sam Similia ist ja Sammy Deluxe, einer der letzten Rap-Poeten auf Jazz-Trompeten. Dann wisst ihr auch, wo die musikalische Reise auf dem Album hingeht. Ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, im Mai erscheint es. Und ich freue mich auch riesig drauf, euch schon nächsten Freitag wieder zu hören, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.